eine Epidemie, es verbreitet sich. Weitergeht, ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißerfasserin?
Schon dumm.
Palim, Palim, hier sind die Podcasterinnen. Das war ein sehr unlustiger Einstieg, schlechter Wortwitz, aber hallo, da sind wir wieder, gleich zur Einstimmung für die neue Folge.
Jo, am Start, Dönerbox of Death, los geht's.
Dönerbox of Death. Und wir beide kommen aus einer relativ anstrengenden Woche oder Wochenende, würde ich sagen. Mhm. Deswegen sind wir auch ein bisschen spät heute mit dem Podcast, weil wir noch, wir waren involviert in Dinge.
Ja, wir mussten cool sein. Wir mussten cool Stuff machen.
Ja, wir mussten cool Stuff machen. Reales, richtiges Leben. Mhm. Und wir haben ja schon vor 2 Wochen erzählt, dass wir beide bei dem Filmfest in Dresden sind, eingespannt in unterschiedlichste Positionen. Und wenn ich war auf der Bühne, ich war im Publikum und hinter der Bühne die ganze Woche. Und wir waren mal wieder zusammen beim Döner, nachdem wir Bier getrunken haben. Es hat sich verrückt angefühlt.
Ja, voll. Hat sich fast normal angefühlt. Aber ich fand, das ganze Wochenende hat sich ein bisschen verrückt angefühlt.
So. Wegen der ganzen Normalität.
Ja, und ich muss ja auch mal so zugeben, ne, so aus Berlin nach Dresden kommen, hat mich vieles verwirrt, weil in Dresden viele Sachen gehen, die hier in Berlin nicht gehen. Und das war schon echt auch so ein kleiner Schock für mich kurz.
Okay, vielleicht kannst du unseren wunderbaren Hörerinnen und Hörern ein Beispiel geben.
Ja, also allein beispielsweise die Tatsache, dass wir beim Filmfest gespielt haben, ist schon irgendwie das Ding, weil Konzerte drinnen habe ich jetzt, also überhaupt irgendwelche Veranstaltungen drinnen mit so Leuten und zwar vielen Leuten, also weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe. So, das fand ich schon krass, weil als ich da irgendwie so saß und gewartet habe und ich hatte ja gar keine, also ich wusste jetzt nicht so genau so, wie viele Leute da kommen. Ich dachte so, ach na ja und so, und dann sind da verteilt ein paar Leute, aber das war ja einfach voll. Und ich war so, wow, okay, also wir machen jetzt hier so richtig so mit viele Leute und so mit ohne Maske. Und ich war so, wow, okay, krass, 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 krass. Also es gibt's hier in Berlin jetzt so nicht. So, das fand ich schon mal krass. Und eine Party, wo Leute tanzen, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich das letzte Mal erlebt habe. So, ne? Und du kannst einfach so in Restaurants reingehen und du brauchst keinen Test oder irgendwas. Gibt's hier jetzt in Berlin auch nicht. Also ist schon auf jeden Fall ein ganzes Stück lockerer, als es hier in Berlin ist. Das fand ich erstmal jetzt ohne Wertung, grundlegend nur erstmal so ein bisschen interessant, sagen wir es mal so.
Aber ist in Berlin immer noch die Inzidenz so hoch? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
Also wir haben ja, ich glaube, jetzt mal ein bisschen hochgegangen, wie es überall ein bisschen hochgegangen ist, aber ich glaube, wir sind bei 10. Oder so, wir sind jetzt die ganze Zeit auch so bei 6 und 7, also auch niedrig. Ne?
Ja, es hat sich schon surreal angefühlt, da muss ich dir schon recht geben. Ich glaube, mein surrealstes Moment ist immer noch, wenn Leute gemeinsam in Räumen sind und sich bewegen und dann keine Maske tragen. Mhm. Ich habe auch die Gerüchte gehört, dass man hier jetzt beim Einkaufen auch keine Maske mehr benötigt.
Ja, genau, ist mir nämlich passiert. Ich war nämlich am Freitag oder am Samstag, an einem von beiden Tagen bin ich in Soundhouse gegangen, ne? Musikladen, großer Laden. Und ich komme da so rein mit meiner Maske und war so, oh, okay, niemand trägt hier Maske. Ah, okay, man muss hier keine Maske tragen. Sonntag gehe ich zur Konfirmation meiner Brüder. Kirche, komplett voll. Ich komme da so rein mit Maske. Niemand trägt eine Maske. Also, das fand ich schon krass.
Okay, das ist wirklich krass. Man muss ja auch überlegen, dieses Kirchenthema war ja auch eine ganz große Sache zur Zeit von, sage ich mal, Coronas Höhepunkt, dass die Leute dann halt dahin gegangen sind, aber nicht singen durften dann. Und auch die Kirche war ein ganz schöner Pandemie-Spreader da gewesen.
Voll.
Auf jeden Fall.
Voll. Und jetzt, also, und es wurde ja auch gesungen, aber es hieß immer so, beim Singen sollen die Leute eine Maske aufsetzen. Das heißt, die Leute haben dauernd Maske ab, Maske auf, Maske abgemacht. Aber total viele Leute haben auch ohne Maske gesungen. Also, just saying. Und dann denke ich mir halt so, bin ich halt die Egoistin, die ich bin? Weißt du, denke ich mir dann so, okay, also ich kann jetzt irgendwie mit 300 Leuten in der Kirche sitzen und Leute singen so ohne Maske, aber ich darf nicht auf eine Punkrock-Show gehen, wo eine Person in Mikro singt. Okay, ich lasse das mal so stehen.
So. Ja, ja, es ist auf jeden Fall nicht richtig nachvollziehbar mehr. Also jetzt schon, also ganz weniger. Und vor, also mir geht es dann so, dass ich dann Leute so identifiziere als Querdenker teilweise. Also ne, zum Beispiel, man geht dann, ich war letztens im Theater gewesen und genau, kleine Vorstellung, aber auch immer wieder eine Vorstellung. Mhm. Und da war auch so das Gebot vorne, ja, Sie können jetzt hier Maske tragen, ne? Aber ist halt keine Maskenpflicht. Mhm. Und dann war ich so, nö, ich setz Maske auf und ich glaube, ich mache das auch noch weiterhin, vor allem beim Einkaufen. Ich wäre auch, also ich fand das mit der Maske beim Einkaufen auch super. Naja, egal, auf jeden Fall merke ich dann so, dass ich sofort scanne, wer trägt denn hier noch Maske, obwohl er nicht Maske tragen müsste, obwohl es aber gut wäre, wenn die Leute eine Maske tragen. Ja. Und dann bin ich aber super suspicious sofort, weil ich denke, aha, ja, wir tragen jetzt hier keine Maske oder was. Mhm. Weißt du, also bin ganz ehrlich, ich drücke den Leuten unbewusst sofort den Stempel auf. Und ich glaube, beim Einkaufen ist es auch noch krasser, weil das so ein... Weil am Anfang war ja auch Einkaufen das Ding, wo man die Maske von Anfang an oder sehr früh hat tragen müssen. Ja. Ne? Anders als in anderen Einrichtungen und so. Wo ich dann auch sofort super suspicious werde und denke, okay, aha. Ne? Also... Weißt du schon, was ich meine? Voll. Ne? Ich bin dann sofort so, okay, du identifizierst dich wahrscheinlich als jemand, der sich von Anfang an so ein bisschen gegen die Maskenpflicht ausgesprochen hat. Ja. Ich denke, in einigen Veranstaltungsstätten oder in einigen Innenräumen kann ich das auch verstehen, auch wenn dann keine Maskenpflicht mehr ist. Mhm. Aber es gibt so, und dazu gehört Einkaufen für mich dazu, Momente, wo man Leuten sehr extrem nah ist. Und es ist einfach beim Einkaufen, wenn Leute Obstgänge blockieren und Gemüsegänge blockieren. Mhm. Und man einfach nur seine Zucchini da rauskrabbeln will aus dem Ding. Und ja, also weiß ich nicht.
Ja, das Ding ist halt, habe ich bei mir selber so bemerkt, so zum einen, ich habe es irgendwie auch als eine schöne Abwechslung empfunden, aber es war halt auch gleichzeitig irgendwie so dieses, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Und auch so dieses, ich habe mich fast so ein bisschen selber gedrängt gefühlt, keine Maske zu tragen. Weil wenn alle Leute um dich herum, wie in dieser Kirche, keine Maske tragen, dann ist es echt, also dann fühlst du dich ein bisschen weird, wenn du dann jetzt die Einzige bist, die eine Maske trägt, obwohl ich es für grundsätzlich sinnvoller halte, als jetzt halt da zu sitzen, bloß weil es alle machen. Also ich bin jetzt eher selten so die Person, die sich so zu Sachen pressuren lässt, aber da muss ich ehrlich sagen, dachte ich schon so, Leute gucken dich halt auch echt weird an, ne? Also...
Ja, was genau, weil wahrscheinlich die genau andersrum so denken, oh mein Gott, krass, das sind solche Maskenfanatiker, ne, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und also ja, Gruppenzwang oder diese Gruppenwirkung, das darf man auch nicht unterschätzen. Also das verstehe ich auch gut. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange ich da so, Anführungszeichen, stark bleibe oder ob man dann sowas macht, dass man halt mehr Abstand hält oder die Veranstaltungen eher meidet. Ich glaube, was vor allem dann sehr schwierig wird, wenn das dann so in die Richtung geht, dass man dann so mit gemeinsamen Freundeskreisen dann zum Beispiel auf eine Party will oder nicht will, wo man sagen muss, okay, ja, jetzt muss ich mich für mich selber entscheiden, gehe ich da hin und setze mich diesem Risiko potenziell aus oder meide ich sogar so eine Veranstaltung als Beispiel und sage, nee, da gehe ich nicht hin irgendwie. Ne? Also das fand ich auch am Wochenende, gab es ja danach auch ein kleines Get-Together und so. Und ja, da war das noch alles okay, aber wenn das so sein sollte, dass in ein paar Wochen, Monaten oder wie auch immer, dann wirklich Clubs und Tanzen und wieder ohne Abstände, ne? Ja, weil diese Pseudo-Abstände, die werden ja noch so hochgehalten,
ja, diese 1,50 Meter. Das macht doch niemand.
Was? Genau, also. Es ist totaler Bullshit. Und vor allem in den Location. Ich habe heute die Website gecheckt vom Tropical Island und die zwar auch noch die Hälfte der Leute irgendwie reinlassen, abgesehen davon, dass ich Tropical Island nicht gut finde und so, aber ich habe das aus anderen Kunden ein bisschen gecheckt und naja, wo ich auch so denke, okay, 1,50 Meter, ja, klar, wenn du an der Bar dort bist und Getränke bestellst, klar, es ist ein riesiges Ding, aber es gibt trotzdem Momente, würde ich damit sagen, und Orte, auch in großen Veranstaltungen, wo das so nicht richtig eingehalten werden kann. Und gerade im Tropical Island, da rennt dann sicherlich keiner mit Maske rum, wenn man denkt, oh, ich kann jetzt 1,50 Meter einhalten. Kinokasse, auch so ein Beispiel. Da ist es halt dann enger, oder gerade, wenn viel los ist. Ne? Also, ich weiß es nicht, ich sehe das Ganze auch noch so ein bisschen skeptisch und ich kann mir selber auch noch nicht richtig vorstellen, wie das dann ist, in einem Club wieder zu sein. Und dann kommt ja noch die zweite Komponente dazu. Bei einer Situation wie beim Einkaufen bist du den Leuten nah, aber ich reibe mich jetzt an niemand, während ich meine Zucchini suche im Gemüseregal. Aber wenn es dann wieder wirklich auf Party und ganzen Stuff angeht, da kommt das ja auch noch dazu, ne? Dass Leute wieder, keine Ahnung, flirty Stuff vielleicht machen oder dass es wirklich so eng ist, dass du dich durchquetschen musst, ne? Und literally Leute berühren musst, um von A nach B zu kommen. Und die ganzen Sachen, Da bin ich auch wirklich suspicious, weil früher hat man sich auch nicht so Gedanken darüber gemacht, wenn man auch mal jemand, keine Ahnung, berührt hat oder wenn man, weiß ich nicht, wilde Partyabende hatte, wo man seine Zunge in verschiedene Testgebiete reinsteckt. Aber jetzt schwingt natürlich trotzdem immer das mit, dass du die andere Person nicht kennst. Also weißt du, deinen eigenen Freundeskreis, den kennst du ja wenigstens ein bisschen, kann die ganzen Leute ein bisschen einschätzen und so, ne, wie die drauf sind. Und da, also das kommt jetzt ja auch noch dazu, finde ich.
Voll. Also ich fand aber grundsätzlich, ne, fand ich es irgendwie total schön, halt auch die ganze Filmfestveranstaltung, irgendwie zumindest das, was ich irgendwie mitbekommen habe, habe ich irgendwie auch als total schön empfunden. So, ne? Und nicht, um das jetzt quasi so niederzureden. Es ist halt einfach nur, ja, dass es halt irgendwie so mit dazu kam, dass ich glaube, ich habe mich auch einfach nicht so darauf vorbereitet gefühlt, dass halt so ist. So, ne? Also ich habe mir das irgendwie ganz, in meinem Kopf hatte ich mir das ganz anders vorgestellt, so, ne? Also ich dachte echt so, von wegen, dass dann nur ganz wenige Leute reingelassen werden oder so und dass halt überall alle die ganze Zeit Maske tragen müssen und das war dann gar nicht so und ich meine, ist jetzt irgendwie nicht quasi Schuld der VeranstalterInnen irgendwie, wenn die Regelungen halt so sind, wie sie sind, so, dann kann man halt Dinge irgendwie so machen. Aber ja, es war einfach erstmal überraschend auf jeden Fall, weil ich gar nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt auch vorher nicht geguckt, wie sind die Regeln jetzt gerade in Dresden. Ich bin so davon ausgegangen, dass es schon so ähnlich sein wird wie hier. Aber ich meine, hier kannst du auch nicht mal ins Kino gehen, wenn ich mich richtig irgendwie erinnere. Also ja, deswegen fand ich schon spannend.
Okay, das ist schon krass. Mhm. Also weil Berlin und Dresden ja wirklich jetzt nicht so weit weg sind. Ja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen.
Ja.
Und wie war es ansonsten in der Kirche beim Besuch im Gotteshaus?
Ja, sehr witzig. Also das war total geil, weil ich habe, meine Brüder hatten halt Konfirmation und ich habe meinen Vater erstens so vorher angerufen, habe so gemeint, schenkt man eigentlich sowas zur Konfirmation? Er so, ja schon. Und ich so, okay, was wünschen die sich denn so? Weil der eine, das sind ja Zwillinge, meine Brüder, und da war halt irgendwie so, ja, genau, also ich weiß, dass der eine halt gerne skatet. Und ich dachte so, cool, kann ich so, ne, aus dem Skateladen irgendwie einen Gutschein kaufen oder so, ist ja vielleicht cool. Und der andere, der investiert ja so in Aktien, ne, die sind 15, just saying. Aber okay, und ich war so, ja, keine Ahnung. Er hat ja gemeint, naja, die wünschen sich halt so Geld und dann können sie halt damit machen, was sie wollen. Dann war ich so, okay, dann gibt's Geld. So, ne, aber das war das Erste, wo ich so dachte, wow, Dinge, die ich nicht weiß. So, man schenkt so Geld zur Konfirmation. Okay, gut, habe ich das jetzt auch gelernt. Und dann meinte mein Vater so, ja, die Veranstaltung, die geht so eine Stunde. Ja, genau. In Real Life ging die länger als 2 Stunden. Und ich kam da halt an, früh um 9.30 Uhr. Warum auch immer man 9.30 Uhr das machen muss. Aber egal. Sitze da so nach 4 Stunden Schlaf so und denke so, ja, eine Stunde ist vorbei. Ja, ich habe auch nichts gegessen. So, dann sitzen wir da 2 Stunden. Ich habe mega Hunger. So, und einfach nur so, okay, es geht hier scheinbar noch ewig. Und dieser Pastor war auch einfach, dieser Pfarrer war halt so witzig einfach. Also, der wollte jetzt nicht witzig sein. Ich fand's einfach nur witzig, weil er immer so, irgendwann so mal zwischendurch, und jetzt beten wir. Und dann war so, okay. So, ne? Und dann wurde so gebetet. Ich dachte, das macht man so einmal. Aber nee, wir haben das ungefähr so 10-mal gemacht. Und ich so, okay, ist eine Menge Beten hier. Ich dachte einfach, das ist so ein Zeremonieding. Und ich meine, war auch so, ne? Mit die mussten vorkommen. Und dann wurde denen irgendwie die Hand auf den Kopf gehalten und bla und so eine Sachen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass wir hier die ganze Zeit irgendwas beten. Und dann kam der Punkt, wo ich so dachte, okay, jetzt geht's los. Ich dachte, wir sind hier in der evangelischen Kirche. Das habe ich mich kurz ein bisschen wie beim Katholizismus gefühlt. War einfach, als wir dann so ein Ding gemacht haben, wo es so ging, so, dass wir unsere Sünden quasi beichten und ich so, wie ich jetzt? So. Und dann so, okay, alles klar. Und dann war so Ruhe und dann sollten alle mal so in sich gehen und quasi innerlich ihre Sünden beichten. Ich war so, okay, hab nichts zu beichten, alles cool, so. Und dann halt irgendwie so, ne, so kleines Vater unser und so, ne, und ich war so, alles klar. Also das haben sie jetzt ein bisschen von der katholischen Kirche geklaut, ist mein Eindruck. Aber okay, ich wusste nicht, dass es so ein Beichtding auch bei den Evangeliern gibt, aber obviously, Dinge, die ich nicht wusste. Also es war schon alles irgendwie sehr amüsant. Und dann finde ich es ja immer so lustig, das ist ja auch immer so bei so Hochzeiten, evangelischen Hochzeiten oder so, ne? Das ist ja auch immer so, dass es halt so Rituale gibt, wo einfach alle Leute dann so wissen, was man da macht. Und du bist so da und bist halt nicht, was man da macht. Und dann bist du so, okay, wir stehen auf. Okay, alles klar. Okay, wir stehen auf. Und dann so, und jetzt setzen wir uns hin. Woher wissen die Leute, dass wir uns jetzt hinsetzen? Und dann irgendwelche Sachen werden gesagt und dann wiederholt. Und dann sagen Leute irgendwas quasi, ne, so ein hin und her, so, ne, der Pfarrer sagt irgendwas und dann sagst du was zurück, was du natürlich wissen musst, was du dann zurück sagst. Und ich immer so, hä? Und dann mummeln ja auch alle immer so, dann halt das in der Kirche. Ich so, ich weiß nicht, was jetzt irgendjemand gerade gesagt hat. Was haben wir jetzt gerade gesagt? Worum ging's jetzt eigentlich? Ich war immer nur so, wow, ich bin so uninformiert. Ich habe keine Ahnung, was man irgendwie so macht und so sagt. Und dieses Aufgestehe, Hingesetze, irgendwas gesage. Ja, ich bin nicht so ganz hinterhergekommen.
Aber da ist ja die Frage, die sich mir so stellt, ist das dann super spezifisch der Veranstaltung oder wissen es die Leute einfach, weil die quasi immer in die Kirche gehen und das ist so Facts? Also weißt du, ich meine so Baustellen, die bei jedem Kirchenbesuch halt auftreten?
Ja, ich denke schon.
Wie so ein bisschen wie beim Fasching, du sagst Kölle und dann weißt du ganz genau, Allah.
Genau so. Ich glaube, das sind so Sachen, die man immer sagt. Also die haben, glaube ich, nichts jetzt mit Konfirmation oder Hochzeit speziell zu tun, sondern die sagt man einfach so immer. Und klar, wenn man jetzt so regelmäßig in die Kirche geht, dann weiß man das halt, aber wenn du halt so gottlos bist wie ich, dann weißt du halt nicht, was du da sagst. Und ich hab mich dann, weißt du, auch schon wieder so ein Pressure-Moment, weißt du, ich war so, ich hab keine Ahnung, worum es geht, für mich ausgeschlossen. So, ich bin so uncool, aber gut, es war witzig.
Ja, du bist ja nur uncool, jetzt kurz im Raum der Gläubigen gewesen. Ja, ne?
Richtig.
Also wenn wir von Räumen und Gruppen reden, sobald du wieder rausgehst, hat sich das ja dann erledigt.
True.
So, da wendet sich das Blatt.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool eigentlich so, ne? Aber wie das halt so ist, wenn ich so mit meiner Family so irgendwo hingehe eigentlich, vor allen Dingen in Dresden oder in Sachsen, ist so, sind jetzt nicht so viele andere Menschen auf Color da, ne? Also es sind dann so wir. Und dann ist so, alles klar, hier sind 300 Menschen und wir paar Handeln sind die einzige schwarze Person hier. Alles klar, alle Leute starren. Auf jeden Fall richtig krass. Und du bist so, ich vergesse das immer irgendwie, wie das ist. Mittlerweile finde ich das ja ein bisschen lustig. Aber ich meine, als ich selber noch in Dresden gelebt habe, fand ich das jetzt nicht so witzig, dass ich überall, wo ich hingehe, die ganze Zeit angestarrt werde. Jetzt kann ich ein bisschen drüber lachen, aber nur weil ich halt weiß, ich fahre halt hier in mein Berlin zurück, wo sich keine Sau nach mir umdreht und wo das überhaupt niemand interessiert, dass ich existiere. Aber ja, das fällt mir dann schon immer wieder so krass auf, irgendwie, wie doll Leute starren. So. Und auch so gar kein Schamgefühl dabei haben. So, das finde ich schon sehr, sehr spannend so. Ja, also, weiß ich nicht.
Ja, weil ich glaube, viele Menschen trotzdem noch so getrimmt ist, dass das nichts Schlimmes ist, zu starren. Mhm. Also, weißt du, und so ganz im Gegenteil, so Neugierde muss befriedigt werden und dann geht es auch nicht darum, ob die andere Person, die angestarrt wird, sich vielleicht scheiße dadurch fühlt, sondern keine Ahnung, denke ich mir immer so irgendwie. Mhm. Also, dass ich in der Kirche das letzte Mal war, das ist echt, oh mein Gott, ist das lang her. Das ist so richtig lang her. Ich war auch einmal zu einer kirchlichen Trauung gewesen, zu einer Hochzeit. Ich gehe grundsätzlich gerne auf Hochzeiten, weil es da gratis Essen gibt und gratis Getränke. Und das finde ich ja immer gut. Mhm. Und ja, klar, man muss was zu diesem Pott dazugeben, aber an sich finde ich das jetzt in Ordnung. Und meistens versuche ich auch das Ganze wieder reinzufressen in der Zeit oder reinzutrinken. Also von daher ist es eine Nuller-Situation, Win-Win. Und ich liebe das halt, dass du da hingehst, du musst dich um nichts kümmern und haben sich vielleicht übelst Stress vorher gemacht und übelst geilen Shit im besten Fall besorgt und du musstest das halt nicht machen. Und da war ich, also ich war selten bei einer kirchlichen Trauung, aber einmal war ich auch bei einer kirchlichen Trauung. Ich bin ja auch gottlos, wie du mir gesagt hast. Ich habe nichts mit Religion wirklich am Hut gehabt, weder im Elternhaus noch in der Schule. Und ja, fühl mich auch wahnsinnig fehl am Platz, so richtig wahnsinnig. Also kann ich gut verstehen. Mhm. Und damals zu dieser Hochzeit hatte ich mir, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte jetzt nochmal schon mal erzählt habe hier. Ich hatte gesagt, okay, was ziehe ich denn da so an? Und Hochzeit wieder, okay. Und ja, dann habe ich halt gesagt, gut, ich ziehe jetzt halt ein sehr enges weißes Kleid an, sehr hohe Schuhe. Und ich sah, man hätte schon denken können, dass ich irgendwie, wie soll ich das sagen?
Im Puff arbeite?
Vielleicht, genau. Ich wollte gerade sagen, etwas unpassend angezogen, aber ja.
No shame, aber no ja. shame.
No shame, ja. Und ich habe, also mit den Schuhen, die waren auch so unpraktisch eigentlich, weil da war ganz viel Kiesel und überhaupt auch und es war eigentlich ganz schlimm und das Kleid musste ich auch sehr oft runterziehen, weil es auch sehr oft hochgerutscht ist, aber naja, gut. Ich hatte auch noch weiß an, es war auch noch weiß und dann später habe ich mal irgendwann gesagt, dass man nicht immer den weiß auf die Hochzeit anzieht, weil es da schon eine andere Person gibt, die weiß trägt, meistens, was ich nach wie vor Quatsch finde.
Und außerdem bist du nicht Jungfrau.
Und außerdem, ja, was, wie, hallo, natürlich, ich hab das bis jetzt.
Hebst du dich auf?
Heb ich mich auf. Ich habe, me, my Jung von Heutchen and I, wir sind immer noch close, ne. Keine Ahnung, wann das mal verloren gegangen ist, auf jeden Fall.
Das ist so passiert, beim Fahrradfahren.
Fahrradfahren weg. Weiß ich nicht, ich hätte auch so gar kein Bedürfnis. Ich bin mal an eine Familie reingeraten. Also zweimal bin ich an sehr gläubige Familien reingeraten. Einmal war das durch meinen Gitarrenunterricht.
Mhm. Und, du hattest Gitarrenunterricht? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Was?
Oh ja, das ist auch so eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Also Genau, ich hatte Gitarrenunterricht und wir hatten in unserem Haushalt eine Gitarre, die war vorhanden. Mhm. Und da war ich so, okay, ja, Reinsdorf, ne? Ich kann ja sagen, wo ich herkomme, aus Reinsdorf, ist nah an Zwickau, ist bekannt durch, der Zwickau ist ja bekannt durch die NSU und durch Trabant und VW und das war es eigentlich auch schon. Mhm. Und ja, Reinsdorf ist quasi ja daneben. Und genau, und da war ich so ein bisschen abends, alles doof, kann man jetzt nicht viel machen auf dem Dorf, Dorfkinder kennen das vielleicht. Und ich war so, okay. Und dann bin ich nach Zwickau, habe ich dann gesehen, da hat irgendein Verein, war das glaube ich, von irgendwo, habe ich gesehen, die bieten Gitarrenstunden an. Also so einen ganz netten Rahmen. Und ich wollte ja jetzt auch nicht so viel Geld bezahlen, weil ich muss meine Mutter ja alles bezahlen. Mhm. Und soll ja schon nah sein, da hat sich Zwickau angeboten. Und da bin ich wieder hingekommen. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich da irgendwo einen Aushang gesehen habe oder nicht. Und ich habe auch nicht so richtig registriert, dass das quasi so christliche Gitarrenstunden waren. Das habe ich erst dann gemerkt, als ich zum ersten Mal dann dort war und wir nur so Gotteskram sehr viel gespielt haben. Also das war wirklich, war okay.
Also und es
war
kein Highway to Hell sozusagen.
Kein Highway to Hell, genau. Und auch nichts. Also weder Nirvana hat da irgendwas getoucht, noch der Klassiker von Seven Nation Army von den White Stripes oder so, was hier sich so für sowas zum Lernen anbietet, finde ich manchmal. Oder egal, auf jeden Fall. Nee, das war alles sehr gläubig, aber ich war froh, dass ich quasi einen Kurs gefunden habe, der bezahlbar ist, der erreichbar ist und wo ich irgendwas machen kann. Mhm. Ne? Und ich, naja, habe mich da halt hingequält. Die Gitarrenlehrerin war auch sehr nett gewesen und es war eine, ich war die Jüngste, mit Abstand die Jüngste dort. Ja, warum? Ja, na, war vielleicht auch gar nicht so richtig für mich gedacht. Na gut, und ich sag mal so, es war aber immer sehr beschämend, weil du musst ja das so vorstellen, man saß halt so in diesem kleinen Kreis, waren vielleicht so 5, 6 andere Leute da. Aha. Und dann hat die Gitarrenlehrerin, die konnte auch gut Gitarre spielen, hat Sachen uns erklärt und so ein paar Griffe erklärt und dann haben wir so diesen Lied mit ihr gemeinsam mal gespielt. Und das war halt furchtbar, weil die Gitarrenlehrerin quasi so einen guten Rhythmus oder gutes Gitarrenspiel beigesteuert hat und der Rest, das war wie so im Chor. Weißt du, was ich meine? Wenn die anderen so und es war eine ganz furchtbare Mischung. Und es war jetzt nicht so, dass es so ein Einzelunterricht war, ne, wo jemand wirklich sich mit dir beschäftigt, dir das nochmal erklärt, ne, und du wirklich dich selber mal nur hörst. Ich sag mal so, ich konnte gut in der Gruppe untergehen. Und ich hatte, hab sehr schlechtes Anschlag- und Rhythmusgefühl. Also ich konnte die Gitarre nicht richtig anschlagen. Weißt du, also dieses Hochschlagen ist mir total schwer gefallen wieder. Und dann kennst du ja meine Fingergröße. Die sind jetzt nicht die längsten.
Nee, und wenn ich mir jetzt so Kinder-Cutie vorstelle.
Ja, genau, Kinder-Cutie, die, also ich war schon so ein bisschen jugendlicher, so. Also aber Kind. Ja, die, also Kind, genau. Es hat sich ja jetzt auch nicht so viel meine Körpergröße geändert zwischen den letzten 20 Jahren. Und dann saß ich da, genau, und hab dann halt diese christlichen Songs damit gespielt und ja, meine Gitarrenlehrerin hat das halt so mitgenommen und ein paar Sachen haben auch ganz okay funktioniert. Bruder Jakob konnte ich dann irgendwann relativ okay spielen. Und naja, aber ich war jetzt auch nicht so passionate, dass ich mich zu Hause hingesetzt habe und geübt habe. Vielleicht hätte ich dadurch einiges ausgleichen können, aber das war, weiß ich, habe halt nicht so eine musikalische Interesse, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nicht gerne Musik, aber so viel, dass ich dann so diesen Ehrgeiz hatte, naja. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, meine Gitarrenlehrerin hat da manchmal mit mir noch so ein bisschen geredet, weil ich war schon immer langsam im Zusammenpacken, war komischerweise oft immer die Letzte oder mein Bus kam manchmal später und so. Und da sind wir so drauf gekommen, dass ich halt sehr atheistisch denke und so und vielleicht damals auch jetzt als Jugendliche nicht die einfachste Zeit hatte. Und naja, und dann hat sie sich mal, mich mal gefragt, ob ich mal mit dir nach Hause kommen will. Und ich dachte, total naiv, wirklich total naiv. Mhm. Ja, das ist ja voll nett. Und ich war wirklich auch super nett gewesen. Ja, ein Stück Kuchen essen, klar, warum nicht? Mhm. Ich hatte jetzt nicht so viel zu tun. Reinzuf hat mich jetzt keine großen Events erwartet, zu denen ich da sein musste. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann bin ich damit hingegangen. Ich war vollkommen naiv. Und dann war ja Mann zu Hause und das hat mich alles ein bisschen verwundert. Und wir haben da auch Kuchen gegessen und keine Ahnung, getrunken. Und auf einmal fängt nicht sie, sondern er an mit mir, also mit mir über Gott zu reden und so. Und ich war damals, also ich habe mich nicht krass mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Ich habe noch nie an Religion geglaubt, aber ich hatte jetzt auch keine, sag ich mal so, guten Gegenargumente sofort in der Hand. Ja. Ne? Also für mich war das einfach keine große Thematik, mit der ich mich so auseinandersetze. Es gab ja mal ein ganz berühmtes Buch, was jemand geschrieben hat über Religion. Oh, ich weiß nicht, das war Da war es irgendwas mit Gott, war der Artikel, glaube ich.
Okay.
Es war damals sehr umstritten, weil der das richtig auseinandergenommen hat. Es war ein männlicher Autor. Naja, ich suche mal da mal danach. Auf jeden Fall kann ich einen Freund, der hat sich zum Beispiel sehr damit auseinandergesetzt und der hat als Hobby gehabt, mit Christen zu diskutieren. Mhm. Aber ich nicht. So, ne? Ich war da sehr ausgeliefert und dann weiß ich noch, dass das mich so bedrängt, also richtig bedrängt gefühlt hat ich mich so, ne? Mhm. Also wirklich mit so, ja, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Und ein Satz, der ist mir bis heute so total hängen geblieben, obwohl das schon so lange her ist, da hat der Mann zu mir gesagt, ja, und die Computer und so, die sind ja auch nicht von heute auf morgen aufgetaucht. Und der Mensch, also das kann quasi, Evolution kann nicht sein, ne? Also es muss quasi jemand das geschaffen haben, weil das nicht plausibel ist, dass auf einmal da Dinos waren und dann auf einmal, ne, so nach dem Motto, dann soll der Mensch da irgendwie entstanden sein. Und in dem Moment war irgendwas in mir schon, wo ich so dachte, ja, Moment, da hinken auch viele Sachen, ne? Und ich... Er hat ja auch Biologie gehabt, aber das war so eingeengt, ne? Und dann gab es, wie gesagt, diese Computerbeispiele. Da hatte ich jetzt auch nicht so richtig dann im Kopf gleich zu sagen, ja, pass mal auf, soll ich dir erklären, wie Programmierung funktioniert, ne? Also.
Aber mal so eine kleine Zwischenfrage, so, ne? Also für, ich sag jetzt mal, Leute, die Evolution leugnen, das klingt jetzt nicht, als wären die einfach nur evangelisch gewesen. Nee, das klingt jetzt schon eher nach evangelikal oder irgendwie Freikirche. So.
Wahrscheinlich. Ja. Ich kann es nicht genau sagen, dafür ist es zu lange her. Ich erinnere mich nur an die christlichen Standardsongs oder gläubigen Standardsongs und daran, dass sie mir zum Abschied auch eine Bibel geschenkt hat. Und also, ne, aber inwiefern sich das hat ja nichts zu sagen. Ne? Ja. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen, aber auf jeden Fall war das sehr radikal. Ich bin dann auch relativ, also als das Gespräch so eine Wende genommen hat, bin ich dann auch relativ schnell dann wieder gegangen, ne, Bus zu Bus, bla bla bla. Und ich hatte dann auch nur wenige Gitarrenstunden, weil dieser Kurs zu Ende war. Und dann gab es so ein Abschlusskonzert, was sehr armselig war in seiner ganzen Pracht. Und dann bin ich auch dann nie wieder hin, so weil mich das auch sehr verstört hat. Ja. Und ich dann immer noch keinen Bock mehr hatte, so christliche Songs zu spielen, weil das war jetzt nicht meine Musikrichtung gewesen, habe mich auch nicht interessiert. Ja, aber es waren so wenige Berührungen mit der Kirche, die ich hatte, und das war eine davon. So.
Was spannend ist, dass bei der Konfirmation von meinen Brüdern, die haben jetzt einen Paten. Also ich glaube, einen Paten kriegst du ja eigentlich wenn du getauft wirst, aber egal, sie haben jetzt einen. Es ist so ein sehr enger Freund von meinem Vater. Und der war selber, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal Pfarrer für eine Zeit lang. Aber der hat Theologie studiert, so, ne? Mittlerweile arbeitet der, glaube ich, an der Volkshochschule und so und irgendwas zu Theologie. Und das Lustige ist, also ich kenne den halt auch schon, seit ich ganz klein war, so, ne? Und den habe ich jetzt auch eine Weile wieder nicht mehr gesehen, sondern es war cool, ihn da wieder zu treffen, weil der ist richtig cool. Mit dem hatte ich schon so als Teenager die besten Diskussionen, ne? Das ist ein super interessanter Mensch einfach. Und der ist jetzt Pate und hat dann auch so eine Rede gehalten, dann als wir bei unserer Afterparty von der Konfirmationskirchengeschichte waren. Und ich fand das, was er erzählt hat, fand ich richtig gut, so, ne? Weil der hat halt gesagt, sein erster Satz war so, okay, also ich bin ja jetzt hier scheinbar Pate. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, ich bin echt lausiger Pate. So fing das an. Und hat dann halt gemeint so, dass er selbst in seinem Leben mehr gezweifelt als geglaubt hat. So. Und wo ich so dachte, so, okay, also mir war das jetzt alles schon sehr klar, weil ich habe ja schon sehr, sehr viele Gespräche in der Vergangenheit mit ihm gehabt. Und ich fand das super cool. Und dann hat er irgendwie aus so einem Buch, ich habe da ja den Titel vergessen, vorgelesen, wo es auch ums Thema Zweifeln und Glaube ging. Und ich fand es total cool, weil er dann halt auch gesagt hat, so quasi, was er den Jungs so mitgegeben hat, war so, ich wünsche euch, dass ihr zweifelt, so, weil ich glaube, dass es wichtig ist, so. Und er hat gemeint so, dass er sich oft alleingelassen gefühlt hat in seinem Leben und das Gefühl hatte, so Gott hat sich jetzt nicht so nah für ihn angefühlt, so, aber er hat irgendwie immer wieder dahin zurückgefunden, aber es gab halt auf jeden Fall viele Zeiten in seinem Leben, die waren halt schlimm und da war Gott für ihn halt einfach nicht da. So, ne? Und er hat auch gemeint, ich find's auch wichtig, dass Leute, die in die Kirche gehen, nicht einfach da hingehen, sich den Scheiß da irgendwie anhören und halt gar nicht darüber nachdenken, was das heißt. So, ne? Dass er gemeint hat, so Leute legen so ihr Gehirn ab, ihren Verstand, wenn sie in die Kirche reingehen, und das ist Blödsinn. Wo er gesagt hat, es gibt Dinge, an denen sollte man hinterfragen. So, also man sollte alles hinterfragen in erster Linie, aber gerade so Sachen wie Jungfrauengeburt und so ein Kram, hat er gemeint, so, ich finde, da kann man jetzt schon mal das hinterfragen. So, ne? Und ich fand das total gut, die ganze Rede, die er gehalten hat. Er hat das natürlich sehr viel besser jetzt gemacht, als ich das jetzt hier wiedergegeben habe. Aber das fand ich halt cool. Und deswegen, und da habe ich mich wieder dran erinnert, dass ich mit dem halt richtig gute Gespräche früher hatte, als ich so Teenager war. Weil Leute, die mich jetzt gut kennen, wissen, ich diskutiere liebend gern. Ich liebe diskutieren. Das ist für mich wie so ein Sport. So. Habe leider festgestellt, dass für viele Menschen diskutieren nicht so ein Ding ist, weil die das immer gleich so als Konflikt wahrnehmen. Und ich bin so, für mich ist es kein Konflikt. Und es heißt auch nicht, dass ich dich hasse oder dass ich null Respekt für dich habe, wenn du eine andere Meinung hast als ich. Viele Leute verstehen das nicht so richtig. Und mit ihm war das aber immer so. Ich habe mit dem so oft darüber diskutiert, warum Jesus nicht existiert, warum Gott Schwachsinn ist, warum Religion Blödsinn ist. Und er ist immer ruhig geblieben, hat immer gesagt so, ey, I get your point. So, ne? Und das war halt total cool. Ich habe nie das Gefühl gehabt, so nicht wie in deinem Fall, weißt du, das Gefühl hast, so, dir wurde sowas aufgezogen, gar nicht. So, und er hat überhaupt gar nicht jemals versucht, mich zu missionieren oder so. So, das war man so, wir haben einfach Diskussionen gehabt. So, ne, auch über theologische Theorien und sowas, ne? Und das fand ich halt total beeindruckend, weißt du, wo ich so denke, so eine Leute brauch's halt. Weil ich glaube, ich habe ja jetzt an sich auch nichts gegen Glauben. Weißt du, ich habe nichts gegen die Kirche. So, ne? Und ich denke halt, Leute müssen für sich irgendwie entscheiden, was sie wollen. So, ne? Und ich glaube, jeder glaubt an irgendwas, ne? Egal, ob das jetzt halt ein christlicher Glaube ist oder ob das ist, du glaubst an Schicksal oder ob das ist, du glaubst an die Evolutionstheorie, so, was auch immer. Es ist alles irgendwie eine Form von Glauben und Leute müssen für sich selbst rausfinden, was für sie funktioniert. Und das fand ich halt immer cool, dass die Gespräche mit ihm waren halt auch immer genau so. Und das fand ich irgendwie wieder beeindruckend, ihn da so, seine Rede, der kann auch echt gut reden, muss man auch einfach mal so sagen, so, ne? Also so ein Mensch, dem hörst du gerne zu. So, und du hast nie das Gefühl irgendwie so, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, ist das doof, sondern es ist eher so, der ermutigt dich eher dazu, dir deine eigenen Gedanken über Dinge zu machen, egal in welche Richtung. Und das fand ich immer sehr beeindruckend, weißt du, so auch als, wenn ich überlege, dass ich damals Teenager war oder Kind, weißt du, und da mich trotzdem so ein Erwachsener mich auch so ernst genommen hat mit den Sachen, die ich gesagt habe und nicht gesagt hat, ja, du bist ja noch gar nicht, du bist ja noch so jung oder bla, sondern der hat mich immer wie so eine erwachsene Person eigentlich behandelt und mich voll ernst genommen in allen Sachen, die ich gesagt habe und gedacht habe. Das fand ich sehr beeindruckend. Da muss ich jetzt wieder dran denken. Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt, auch mit dem Ernstnehmen vor allem. Mhm. Also ich habe mich auch nie oder kaum ernst genommen im Gefühl von Erwachsenen. Ich glaube, damit habe ich heute auch noch ein extremes Problem, wenn ich mit Menschen rede, die in so einem Kontext sind. Klar, die auch erwachsen sind, ne? Aber zum Beispiel, das ist wie dieses berühmte Ding, keine Ahnung, du bist mit irgendjemandem zusammen und dann wirst du mit den Eltern von denen konfrontiert. Mhm. Ne? Und sofort entsteht wieder so eine Art Hierarchie.
Ja,
ne?
Voll.
So, wenn ich irgendwo anders bin und keine Ahnung, und da ist eine Person, die ist zwar älter als ich, aber die ist irgendwie auch erwachsen, dann ist das eine ganz andere Struktur. Mhm. Und da ist es wieder so ein bisschen wie, kann passieren, muss nicht passieren, aber kann passieren. Dass dann wieder dieses so ist, ah ja, ne, hier, ich weiß ein bisschen mehr als du, ne, sei mal ein bisschen ruhig und so.
Genau.
Und da reagiere ich mittlerweile extrem schlimm darauf. Also wirklich, weil das ein ganz schlimmer Triggermoment für mich ist und weil ich das auch wahnsinnig wichtig finde und ganz schlimm finde, wenn man mit diesen Altersshit kommt. Also ich hasse das. Mhm. Ich kann das wirklich absolut nicht ab. Und klar, hat vielleicht eine Person, die älter ist, weil sie einfach länger im Leben ist, natürlich mehr Tage hat, vielleicht, muss auch nicht immer sein, mehr Erfahrung oder nicht, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass jüngere Menschen nicht über Dinge nachdenken und eigene Gedanken entwickeln können. Ne? Also das ist halt so ein Bullshit, dass oftmals da das schnell entsteht, dass die Leute sind so, ich habe jetzt diese Gedanken fertig entwickelt, der ist ein super Gedanke, den müssen jetzt alle haben, ne? Genau. Und sich selber auch nicht mehr hinterfragen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht sagen, ich will jetzt kann jetzt nicht in die Zukunft gucken, aber zumindest mein Zugang zur Religion und Kirche, ja, suche ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, suche ich nicht. Da ist irgendwie... Ja. Finde ich immer, naja, ich finde es okay, klar, ich habe wirklich, soll man machen, aber gerade die Kirche als Institution, was ja aber jetzt sehr viele Gläubige mittlerweile machen, als Institution generell in Frage zu stellen. Ne?
Ja, absolut.
Das halte ich für sinnvoll und unabdingbar, dass man das macht, wenn man einer Religion da angehört. Ja, aber ansonsten, ich meine, es gibt ja auch Leute, die so an krassen Mischmasch glauben von ganz vielen Dingen und sozusagen sich so ein bisschen wie so die Ferrero Box, die es manchmal gibt, so das Beste rauspicken aus allen und ja, das kann sein. Eigentlich warum auch nicht? Ich meine, keine Ahnung, irgendwer hat sich auch so eine Religion mal ausgedacht und gesagt, so, das beinhaltet das jetzt. Und
voll. Und ich meine, Querdenken ist auch eine Form von Glauben, weißt du? Aber ich denke halt eben, alles eine Form von Glauben. Was ich noch vielleicht kurz irgendwie dazu sagen wollte, ist, ich habe mich in letzter Zeit versucht, ein bisschen mehr auseinanderzusetzen mit der Yoruba-Kultur, aus der ja auch mein Name stammt. Und mein Vater ist immer so ein schlechter Ansprechpartner, weil der weiß immer nichts. So. Und du denkst so, hä, ist deine Kultur? So, kannst du mir nicht irgendwas dazu erzählen? So, und der immer so, fragt deine Tante. Und ich so, okay, gut, cool, keine Hilfe. Und genau, hab...
Hallo Google.
Und ja, hab ich gemacht, hab ich Dinge gegoogelt. Und ohne Mist, ich hab was richtig, ich hab zwei richtig coole Fakten rausgefunden, wo es um die Yoruba-Religion ging. Und da dachte ich so, ich als irgendwie so voll Atheistin und ich glaube nicht an irgendeinen Gott und an irgendwas, finde aber die quasi die Sachen, an die die quasi glauben, super spannend, weil Punkt eins ist, dass sie, das hat mich total angesprochen, ist, dass sie quasi glauben, dass wenn du stirbst, dass du wiedergeboren wirst. Also ähnlich wie im Buddhismus, bloß genau andersrum. Also im Buddhismus ist ja so, du wirst halt nicht wiedergeboren, wenn du ein guter Mensch warst, ne, weil dann kommst du ja hier ins Paradies, so, ne, so in der Art und Weise. Und wenn du ein Scheißmensch bist, dann wirst du halt auch scheiße wiedergeboren, um es mal so zu sagen. Und in der Yoruba-Religion ist genau andersrum. Das heißt, du wirst nur nicht wiedergeboren, wenn du ein richtig Scheißmensch warst. AKA, dann will ich nämlich, also da will man das der Welt nicht nochmal antun, quasi, dass du nochmal existierst, sondern nur so gute Menschen werden wiedergeboren. Und das fand ich halt total cool. Also AKA, Hitler wird jetzt nicht wiedergeboren, weißt du? Und das ist auch gut so. Aber halt irgendwie ein guter Mensch wird halt wiedergeboren und nicht einfach so wiedergeboren, sondern der wird innerhalb der eigenen Familie wiedergeboren. Und das hat mich halt total angesprochen, weil meine Großmutter ist ja gestorben, ein halbes Jahr, nachdem ich geboren bin. Und meine Familie in Benin, als sie mich ja das erste Mal gesehen haben, als ich ausgewachsen war sozusagen mit 17, haben die sich ja alle total erschrocken, als sie mich gesehen haben, weil die hatten mich davor schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und die haben mich echt angeguckt, als hätten die einen Geist gesehen. Und es war halt echt einfach so, die sagen, du siehst exakt aus wie deine Großmutter. Du siehst aus wie sie, du redest wie sie, deine Mimik und Gestik ist wie sie. Und die waren halt alle so, du bist sie quasi. Und ich fand das halt total Krass. Abgefahren, so, ne? Und da hab ich auch meinen Vater gefragt, weil ich dachte so, hä, ist dir das nicht aufgefallen? Er so, nee, also ich sehe hier gar keine Ähnlichkeit. So. Aber offensichtlich gibt es da wohl eine Ähnlichkeit, wo ich dachte, okay, vielleicht irgendwie lebt es. Also ich finde diese Vorstellung einfach schön, weißt du, mir so zu denken, vielleicht, weil ich sie ja nie kennengelernt habe, weißt du? Und dann denke ich so, okay, vielleicht lebt da irgendwas von ihr einfach in mir weiter. Und dass so Dinge weitergegeben werden innerhalb von Familie, das muss ja jetzt auch nicht immer eine Glaubensgeschichte sein, so, ne? Du übernimmst ja auch Dinge irgendwie, die in der Familie weitergegeben werden, so, ne? Und das fand ich irgendwie schön. Und das andere fand ich halt total cool, ist diese Vorstellung, dass bevor du geboren wirst, und das ist keine Frage von irgendeinem Gott oder so, ne, aber bevor du geboren wirst, entscheidest du darüber, wie dein Leben verlaufen wird. Also du bist quasi so, wie bei, hast du Soul geguckt, diesen Film, den neuen Pixar-Film? Egal, da sind ja auch so kleine Lichtkugeln quasi da irgendwo im Himmel, die dann irgendwie auf die Erde fallen quasi. Ja. Ne? Und die ja quasi dann so gucken, wo sie hinfallen und was da passiert. Und das ist so ein bisschen so, dass bevor du geboren wirst, entscheidest du über dein Schicksal. Also es ist quasi, du entscheidest schon, wie du lebst, wen du liebst, wie du stirbst und wann du stirbst. Also all diese Dinge sind quasi vorher entschieden. Und es ist nicht so, dass würde irgendeine Gottfigur darüber entscheiden, sondern du entscheidest das. So, und dann kommst du quasi auf die Erde und vergisst das aber. Also quasi durch die Geburt vergisst du all diese Sachen, die eigentlich schon feststanden. Und dann bist du den Rest deines Lebens quasi auf der Suche, herauszufinden, was du hier eigentlich machst auf dieser Welt.
Okay, wow, also ich habe quasi so eine Geburtsdemenz.
Ja, du hast eine Geburtsdemenz, genau, basically.
Die ganze Zeit nur auf der Suche, was ich schon mal,
ja, also was du eigentlich schon mal beschlossen genau, habe. Eigentlich, was du schon weißt, was passiert. So.
Okay.
Fand ich ziemlich cool.
Es ist cool, aber es ist irgendwie kein befriedigender Gedanke. Dass man sich die ganze Zeit fragt, fuck, was hat meine scheiß Vergangenheit, ich denn bei dem Shit denn eigentlich gedacht?
Aber ich denke, weißt du, das Ding ist, warum ich das ansprechend finde, ist, dass ich glaube, dass Menschen so in ihrem Leben ja immer irgendwie auf der Suche sind. Weißt du, du suchst doch immer irgendwie danach mit, wer bin ich? Wer will ich sein? Weißt du, was glaube ich irgendwie, was ich mit meinem Leben machen soll? Weißt du, wo mein Weg hingeht? Das ist ja ganz normal, dass Menschen sich so fühlen. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Und wenn man das quasi so, ne, wie sich Menschen immer durch Religion versucht haben, Dinge zu erklären, ist das quasi die Yoruba-Art und Weise, das zu erklären. Dass du es nämlich eigentlich schon weißt. So, aber du hast es halt vergessen und versuchst es wiederzufinden. Ich dachte, das war so voll die schöne Analogie. Irgendwie. Das fand ich irgendwie schön, dass es halt nicht so ist, so Gott hat über dich irgendwas entschieden oder irgendjemand hat irgendwas, sondern es liegt quasi in deiner Hand, weil du für dich das vorher schon mal entschieden hast. Und das fand ich irgendwie ganz cool, auf jeden Fall. Weil ich fühle mich ganz oft so, dass ich so denke, so boah, ich bin voll auf der Suche und manchmal fallen dann Dinge einfach so zusammen und du denkst so, ah ja, perfekt, cool, das, eigentlich fühle ich mich jetzt voll wohl drin. Weißt du, so Situationen, wo du irgendwas anfängst, wo du vorher nicht drüber nachgedacht hast, Roller Derby. weißt du, dachte ich mir jetzt irgendwie, bevor ich irgendwie angefangen habe, Roller Derby zu spielen, dass ich das die nächsten 5 Jahre total krass machen werde und dass es voll der große Lebensinhalt von mir wird? Nee, habe ich mir vorher nicht gedacht. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das gefunden habe und dachte, so klingt ganz cool. Weißt du, und dann hat sich rausgestellt, so, vielleicht ist es genau das, was ich immer machen wollte. Weißt du? Also ich finde, so eine Situation gibt es schon einige in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte.
Ja, ja, das stimmt. Also man, man vielleicht agiert man ja auch so ein bisschen unbewusst dann, natürlich immer auf diese Antwort, auf der Suche danach. Und meistens ist es vielleicht auch so, dadurch, dass man Dinge dann anfängt, über die man sich keine Gedanken gemacht hat, dass es auch nicht schlimm wäre, wenn die dann scheitern. Ne?
Ja, also wenn du jetzt, genau.
Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich finde darin die Antwort auf meine Suche, mit, bleibe beim Beispiel Derby, und dann ist es das nicht, dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Genauso wie, weiß ich nicht, Leute, ist vielleicht auch ein Beispiel, wo mehr Leute sich so wiederfinden. Studium, ja. Du beginnst was danach und denkst, wow, okay, that's the spirit. Ich werde jetzt krasse Kunsthistorikerin oder keine Ahnung oder irgendwie sowas. Und ja, dann merken, ich denke, sehr, sehr viele Menschen haben im Laufe ihres Studiums dann gemerkt, okay, nee.
Voll.
Und dann war vielleicht die Enttäuschung wirklich da, weil wenn man gedacht hat, ja, das ist jetzt die Antwort auf das, was ich in meinem Leben mache und das gibt mir das vor. Und bei den Sachen, die uns durch Zufall unser Leben so schlittern, da sind wir halt eher positiver davon überrascht, weil wir diese Grunderwartung gar nicht
haben. Und weißt du, aber guck mal, man kann das jetzt quasi auch immer, wenn ich quasi weiterhin in diesem Beispiel agieren, also in dem argumentieren möchte, wäre ja auch, vielleicht sind dann die Sachen, die du in deinem Leben entschieden hast, wo du dann festgestellt hast, eigentlich will ich es doch scheiße und eigentlich ist es gar nicht, was ich will. Das heißt ja nicht bloß, weil du vorher entschieden hast, quasi bevor du geboren wurdest, dass du deswegen den Weg auch immer gehst, weil du weißt es ja nicht, was der Weg ist. Und vielleicht machst du dann zwischendurch halt Dinge, wo du dann feststellst, vielleicht ist das gar nicht meins. Vielleicht habe ich halt einfach mich für was entschieden, für ein Studium zum Beispiel, wo ich feststelle, das ist kacke. Vielleicht war das halt auch nicht das, was du dir vorher gesagt hast, was du machen wirst. Und dann ist es vielleicht, weil das bringt einen ja auch dazu, zum Beispiel sich auch immer wieder zu fragen, ist das, was ich gerade mache, das, was mich glücklich macht? Habe ich damit gutes Gefühl mit dem, was ich gerade mache? Und wenn du quasi in dieser Yoruba-Religion denkst und merkst so, nee, eigentlich fühle ich mich voll scheiße damit, nee, eigentlich finde ich es voll langweilig und nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, dann kommst du vielleicht darauf, quasi dir zu sagen, na, dann lasse ich es vielleicht und such lieber das, was wirklich das ist, was ich machen will. Verstehst du so ein bisschen, wie ich meine? Ich glaube, das kann man so positiv für sich sehen. Das ist nicht so, du wirst ja wahrscheinlich nicht irgendwie, bevor du geboren wirst, du da gesessen haben und gesagt haben, boah, ich mache auf jeden Fall 3 Studienabschlüsse, die ich voll kacke fand und mit denen ich nie was in meinem Leben anfangen will. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich machen will. Nee, du denkst dir wahrscheinlich, boah, ich mache irgendwie diese coole Ausbildung, so, die ich total machen will und es wird total großartig. Aber du musst vielleicht erst den Weg dahin finden, weil du da halt 3-mal falsch abgebogen bist, weil du dachtest, das wäre der Weg und stellst fest, so, nee, eigentlich ist alles kacke.
Aber das wirft eine interessante These auf. Das würde ja nämlich bedeuten, dass dann du als kugelige, animierte Seele aus dem Film Soul, den ich noch nicht gesehen habe, dass du dann weißt, was du aber eigentlich machen willst und kommen dann nur die Seelen zurück auf die Erde, die wissen, was für ein Leben sie machen wollen, nicht machen wollen. Die ganzen anderen, die es vielleicht nicht wissen, schwören dann weiter im Nirgendwo rum. Ist halt auch so eine Frage. Oder sind dann halt einfach so raus.
Ja, die brauchen vielleicht noch eine Weile, um sich zu entscheiden. Weißt du, was sie machen wollte. Wenn du, und vielleicht kommst du aber auch auf die Welt und bist unentschieden und dann wird dein Leben voll kacke, weil du eigentlich die ganze Zeit nur rumrennst und denkst so, eigentlich finde ich alles kacke. Weißt du, ich meine, so Menschen gibt's ja auch. So, von daher, vielleicht kommst du trotzdem auf die Welt, aber hast halt verpasst, dir vorher mal eine Platte zu machen darüber, was du eigentlich in deinem Leben machen willst. So, das ist dann halt dumm.
Also ja, weil ich würde jetzt nicht unbedingt so denken, dass viele Leute oder einige Leute vielleicht denken, oh, ich komme zurück. Und dann verliere ich meine Familie bei einem tragischen Schicksal. Mm. Das ist irgendwie...
Voll. Und ich, absolut. Ja. Aber ich denke zum Beispiel auch, ne, und das ist jetzt so, jetzt sind wir in so einem philosophischen Ding drin natürlich, ne, aber ich denke auch, dass gerade sowas wie Schmerz und Verlust und all diese Dinge, die sind halt schlimm. Und ich glaube, das ist halt auch für viele Menschen, die jetzt an eine christliche Religion glauben oder sowas, ne, dass sie sich dann immer, das sind die Sachen, wo du zweifelst, wo du denkst so, Gott, warum tust du mir das an? So, ne, ich denke, du bist ein gnädiger Gott, Bullshit, so, ne? Aber ich glaube, dass es mehr so ist, dass halt Leid halt auch zum Leben dazugehört und dass es dich ja auch formt. So scheiße das ist und so traurig das ist, jemanden zu verlieren, so, ne, ist es halt einfach auch ein Teil des Lebens. Und es ist ja auch immer eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, irgendwie mit diesem Schmerz umzugehen, damit danach etwas kommen kann, so, ne, wo du auch wieder Freude empfinden kannst. Und damit, da machst du ja ganz viel Arbeit irgendwie an dir selbst, um an diesen Punkt zu kommen. Und manchmal kommt man an diesen Punkt nie. Und das heißt nicht, dass man versagt hat oder so. das ist, man hat es halt eben nicht geschafft, so. Aber ich glaube, dass wenn man das schafft, solche tragischen Dinge irgendwie auch zu überwinden, dass man daran auch wächst. So scheiße das auch klingt in der Situation, wo man sich einfach scheiße fühlt und denkt so, nee, mir geht's einfach nur kacke, ich vermisse diese Person und nee, ich habe überhaupt gar keinen Bock, dass mein Leben irgendwie wieder toll wird. So, ne? Aber ich glaube doch in vielen Fällen, so arbeiten ja auch viele Sachen, ne, wenn es um Therapie geht oder wenn es, ne, dass man irgendwie auch anfängt, irgendwie Dinge auch nochmal anders zu betrachten, ne, und zu sehen irgendwie, dass dann das auch noch ein Leben danach gibt. Und das sind ja alles Challenges im Leben und da kommt ja niemand dran vorbei. Klar, nicht jeder verliert seine Familie in einem tragischen Unfall, aber jeder wird Schmerzen in seinem Leben erleiden. Das ist unvermeidbar.
Das ist unvermeidbar, ja. Da gebe ich dir recht. Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen, dass aus diesem Schmerz dann mal was Gutes entsteht. Ich glaube, bei aus ganz, ganz viel Schmerz, der passiert, hat tatsächlich, also ist eine schöne Vorstellung, dass du daraus wieder was schaffst und Kraft schöpfst und vielleicht lernst, mit diesem Schmerz zu leben, weil weg geht dann in seltensten Fällen. Ja. Das muss man auch wieder sagen. Aber ich glaube trotzdem daran, dass sehr, sehr, oder ich weiß es auch von einigen Fällen, dass Menschen wirklich daran zerbrechen, ja, und ihr eigenes Leben und das wiederum führt oft zu einem Dominoeffekt und anderer Menschen dann noch mehr mit Schmerz erfüllt ist, als es vorher war und dass das oft dann auch zu einem sehr schlimmen Ende führen kann. Ja, also dieser Grundgedanke, also mir gefällt eigentlich, wenn man ja schon in der Philosophie, ihr merkt schon, Döner Box of Death, ja, ist ein sehr philosophischer Podcast heute. Mhm. Mir gefällt eigentlich, was auch diese ganze Glaubensanrichtung ausgeht, so ein bisschen der Hedonismus immer sehr gut. Mhm. Weil ich finde, der Hedonismus passt auch zu unserem kapitalistischen Zusammenleben und zum Mensch an sich. Na, sehr gut und mir gefällt nicht alles so vom Hedonismus, aber eine These, über die muss ich sehr oft immer nachdenken in dem Zusammenhang, und es geht im Hedonismus hier grundsätzlich erstmal darum, Schmerz für sich selbst zu vermeiden. Mhm. Und das kann man jetzt auch so finden und sagen, boah, das ist ja voll egoistisch und so. Ja, ist es.
Ich glaube, es ist unmöglich. Das glaube ich.
Es ist auch unmöglich, das stimmt, aber den so gering wie möglich zu halten. Mhm. Ne? Zu vermeiden in allen Fällen, wo es möglich ist. Und das ist, finde ich, aber auch wiederum, kann man sagen, eine Art von Selbstschutz und nachvollziehbar. Ja. Und ich glaube auch, dass man das sicherlich auch unbewusst anstrebt. Niemand ist, sag ich mal, super geil, so Schmerz zu erleiden und so. Das ist ja auch nie was Schönes. Nee. Selbst wenn was Besseres daraus entstehen kann, aber Schmerz ist eben Schmerz. Ja. Und aber dieser hedonistische Gedanke dahinter, um den Bogen zu meiner Auffassung dazu zu spannen, dass du einfach sagst, okay, ich muss es auch irgendwie vermeiden, weil wenn ich es nicht versuche zu vermeiden, zerbreche ich auch mit vielleicht daran. Ja. Und das kannst du nicht immer beeinflussen, da gebe ich dir recht. Wäre ganz fast nie eigentlich, aber trotzdem dieser Grundgedanke, den finde ich jetzt mittlerweile immer sehr nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen die Sache, wenn Menschen so durchs Leben gehen und was mich so ein bisschen nochmal aufregt, dann auch bei dieser Suche, dass sie nach dem Glück suchen. Ne? Mhm. Und Ferdinand von Schirach hat in einem seiner Bücher den Satz gesagt, Glück ist, also sinngemäß, Glück ist immer nur ein Moment und eine Farbe. Mhm. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist. Ne? Dieses Glück, glücklich sein, so dieses Glück oder dieses Ziel, was wir so erstreben, eigentlich muss man das ein bisschen anders betrachten. Wenn du die Bilanz ziehen kannst, dass du am Ende ein Leben gelebt hast, aus hedonistischer Sicht, ne, wo du viel Schmerz nicht erleiden musstest oder durch Glück, Zufall, was weiß ich, ne, oder vielleicht aus deinen eigenen Entscheidungen manchmal Schmerz vermeiden konntest, zum Beispiel, wenn man sich in einer schlimmen Beziehung, ne, schnell getrennt hat, ne, und sich dem nicht weiter ausgesetzt hat, das wäre ja so ein nahbares Beispiel, was man doch durchaus mit gegebenenfalls beeinflussen kann, dann finde ich, ist das schon wieder eine ganz gute Bilanz. Also das ist, weißt du, manchmal so anders betrachtet. Nicht nur dieses so Streben nach diesem Leben, sondern einfach, wenn man so durchkommt und nicht so viel Scheiße erleben musste, dann ist das eigentlich eine positive Bilanz. Also so muss man das auch mal so ein bisschen betrachten.
I see. Deswegen ist, ich bin ja immer so ein wandelndes Sprüchebuch, ne? Weil ich liebe ja Sprüche und mir fällt halt...
Und hast du kein Poesiealbum?
Nee, habe ich nicht. Vielleicht sollte ich mal selber eins anfangen zu schreiben. Aber nee, ich habe mal so einen Spruch gelesen, den ich gerade sehr passend für die Situation finde, weil man kann es auch anders sehen, ne? Und es ist so, ich kann es jetzt nur auf Englisch wiedergeben, weil auf Deutsch klingt es komisch, aber der Spruch war quasi, habe ich auch in der Zeit gelesen, irgendwie, als ich selber mich auch richtig schlimm gefühlt habe, ne, war so, maybe life is not about avoiding the bruises, but like show them off proud to show that we showed up for it. That we showed up for life. Ne? Also, dass es halt darum geht, eben nicht einfach nur zu versuchen, Schmerz zu vermeiden, sondern dass es auch einfach ein Teil von Leben ist. Das gehört halt dazu. Und im Endeffekt kommst du nicht durch dieses Leben, ohne Scheiße zu erleben. Das wird halt immer so sein. Aber die Sache ist irgendwie, wie gehst du damit um? Ne? Wie siehst du das? So, wenn du halt irgendwie, wenn, und ich weiß, dass viele Sachen sind so schlimm, dass man denkt, nee, ich kann das gar nicht anders sehen. Absolut, das kann ich total nachvollziehen. Gibt's genug Dinge in meinem Leben, bei denen es mir genauso geht. Aber auf der anderen Seite ist so, weißt du, ich bin immer noch hier. Ich lebe immer noch. Weißt du, ich existiere weiterhin und ich mache weiterhin, ich gehe trotzdem weiterhin meinen Weg. Und ich werde halt nicht irgendwie versuchen, immer zu vermeiden, in Situationen zu kommen, die mir eventuell wehtun könnten. So, weil ich halt auch weiß, dass es dazu gehört. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen akzeptiert, einfach auch, um es mal blöd zu sagen, dass das nun mal ein Teil von Leben ist, ich glaube, dass man auf eine Art und Weise freier leben kann. So. Und auch wenn diese Situationen jedes Mal scheiße sind, ist es so, mir, wenn du auf die Vergangenheit, wenn ich mir die Vergangenheit meines Lebens angucke, bis hierhin, bis zu heute 19.24 Uhr, weißt du? Ja. Dann denke ich mir so, ich bin durch so viel Scheiße gegangen und ich bin immer noch hier. Ich habe all diese Scheißsituationen, wo ich dachte, ich würde das nicht schaffen, ich würde das nicht überleben, das ist zu schlimm. Ich habe die überlebt und ich bin noch hier. Und das heißt nicht, dass es für jede Person so ist. Es gibt genug Menschen, die zerbrechen, da gebe ich total recht. So, ne? Aber ich kann ja nur für mich, ne, egoistisch sagen, für mich hatte ich bin überall irgendwie durchgekommen. So scheiße es auch war. Und ich werde halt nicht rumrennen und denken, naja, aber vielleicht passiert mir morgen irgendwas Schlimmes, deswegen verlasse ich jetzt mein Haus nicht mehr, weißt du? Oder ich treffe mich jetzt nicht mehr mit Menschen, weil vielleicht werden die mich verletzen. Also eine Situation, die ich sehr oft habe, weil ich Menschen nicht vertraue und glaube, dass alle Arschlöcher sind. Na, aber trotzdem versuche ich mich selber immer wieder auch dazu zu zwingen, mich Situationen auszusetzen, vor denen ich Angst habe. Weil ich so denke, wenn ich das nicht tue, dann sperre ich mich selber ein. Dann werde ich selber mir Dinge verbauen und auch das, also mir auch die Möglichkeit nehmen, gute Erfahrungen zu machen, wenn ich einfach versuche, Erfahrungen zu vermeiden, weil ich denke, sie könnten mich verletzen. Das heißt, ich werde halt, weißt du, das, um das ganz konkret an einem Beispiel zu machen, ist, bevor ich angefangen habe, Roller Derby zu spielen, hatte ich sehr wenige Freundschaften mit Frauen. Sehr wenige. Weil alle meine Freundschaften, die ich in meiner Kindheit hatte mit Mädchen, waren sehr verletzend für mich. Die waren ganz schlimm. Deswegen hatte ich irgendwann nur noch so Jungsfreunde, weil die waren halt in meinen Augen chilliger. So, weil irgendwie mit Mädels war es irgendwie immer anstrengend. Und dann war so Derby und ich war so, okay, cool, das ist jetzt so ein Sport mit Frauen. Okay, das klingt wie meine persönliche Hölle. So, weißt du? Und ich war aber so, ich mach das jetzt trotzdem. Ich muss ja erstmal nicht mit dem befreundet sein. Ich kann es ja erstmal machen. Und einfach mal gucken, wie es ist. Weißt du? Aber es hat mir, als ich dann Menschen getroffen habe, irgendwie, wo ich gemerkt habe, boah, die sind mir ähnlich. Boah, mit denen teile ich Dinge. Oh, das sind Menschen, mit denen kann ich irgendwie auch offen reden über Sachen, ohne dass sie mich verurteilen. Weißt du? War ich so, wow, okay. Und ich meine, jetzt ist eine Freundschaft wie unsere daraus entstanden, die sonst nie entstanden wäre, wenn ich damals nicht die Entscheidung getroffen hätte zu sagen, ja, scheiß drauf, dass ich Angst habe, scheiß drauf, dass ich Frauen nicht vertraue. Ich mach das jetzt aber trotzdem. Und es hat mir überhaupt erst die Chance eröffnet, jemanden wie dich kennenzulernen. Weißt du, das wäre sonst nicht passiert wahrscheinlich.
Ja, da bin ich auch froh, dass du dann gesagt hast, ja, nee, hier ist so eine andere coole Frau, die ist zwar... ich übersehe die manchmal.
Zwar nur so 1,50 groß, aber geht schon.
Aber geht schon. Ja, das also dieser hedonistische Gedanke mit dieser Schmerzvermeidung, das ist nicht unbedingt, also für mich meine Interpretation auch nicht, dass man da nicht über seine eigenen Grenzen oder Ängste hinausgehen muss. Aber ich glaube, was für mich da wichtig ist, ist, dass man A, zum einen trotzdem vermeiden sollte, sich nicht unnötigen Schmerz auszusetzen, weil der andere kommt sowieso. Ne? Und deshalb weiß für mich wieder dieses Beispiel mit der Beziehung, dass ich dann auch irgendwann mein Leben sehr schnell beschlossen habe, Dinge zu beenden. Oder das muss auch nicht eine Beziehung sein oder irgendwas, keine Ahnung, Situationen schnell zu beenden, wo ich merke, die werden jetzt beschissen. Ne? Da will ich nicht drin sein. Ja. Da setze ich jetzt klare Grenzen und setze mich nicht länger dem aus. Das ist, glaube ich, so was, wo ich den hedonistischen Gedanken ganz gut finde, zu sagen, okay, darauf achte ich mehr. Ne? Und das andere ist ja auch so eine komische Vermischung manchmal aus Ängsten, die man hat, die noch kein Schmerz sind, aber zu Schmerzen entstehen können, ne? Die ja vor dem Eintreten des Ereignisses da sind. Und dann bei diesen tragischen Schicksalsschlägen, da hat mir, glaube ich, weiß ich nicht, auch hier schon mal die Frage, die ich mal gestellt habe, wie viel Schmerz kann der Mensch vertragen? Ja. Also wie viel kann man, und das kann man natürlich nicht allgemein beantworten, aber das ist ganz oft bei diesen Lebenserfahrungen so, wo ich daran denke, okay, es ist halt schon ein enormer Unterschied, zum Beispiel für mich, ist auch wieder abhängig, was eine Konstellation ist, aber angenommen, du hast, keine Ahnung, eine Firma gegründet und die ist pleite gegangen. Du hast dich ein bisschen verschuldet, aber du könntest wieder rauskommen mit einer Privatinsolvenz. Ja. Und das ist blöd und das ist schmerzhaft und du bist sicherlich enttäuscht und es ist schlimm, aber du kannst daraus zum Beispiel, da gebe ich dir recht, wieder was Besseres machen, du kannst wir daraus stärkt wachsen und mit allen Menschen, mit denen man spricht, die, sag ich mal, erfolgreich oder lange Karriere hinter sich haben, da ist niemand dabei, der sagt, ja, lief von Anfang an mega ja, gut, ne? Immer. Das, also, da gebe ich dir recht. Aber das sind Sachen, ich formuliere jetzt mal so, Sachen, die als unwiederbringbar gelten. Das sind die Sachen, wo ich glaube, dass man daran am meisten zerbrechen kann.
Kann man. Absolut. So, ne? Und ich muss gerade total dran denken, dass ich erst heute, wieder, es gibt so ein neues Ding irgendwie bei YouTube, irgendwie, das ist auch von Funk, glaube ich, und da geht's irgendwie, das heißt Der Fall. Und da geht's immer um so Kriminalfälle. Und da habe ich mir heute was angeguckt zu dem Fall Natascha Kampusch. Mit dem habe ich mich ja schon häufiger beschäftigt, ne? Also für die Leute, die das nicht wissen, Natascha Kampusch war ja irgendwie dieses Mädchen, was gekidnappt wurde im Alter von 10 Jahren oder so, ne, in Wien. Und dann ja irgendwie erst so, wie viele Jahre später, 10 Jahre später oder so, wieder aufgetaucht ist, nachdem eigentlich schon total die Hoffnung irgendwie weg war. Und die wurde dann, ne, die ist quasi geflohen von ihrem Peiniger, der sie halt in so einem Keller quasi gehalten hat, so, ne, so. Und das ist total krass, weil Natascha Kampusch ist, in dieser Folge, die ich heute gesehen habe, Der Fall, ging es darum, dass, wie sie quasi vom Opfer zu einer absoluten Hassperson wurde. Also dass total viele Menschen, die diesen Fall dann verfolgt haben, weil es war krass in den Medien und so. Ich kann mich selber sogar noch daran erinnern, dass das sogar auch hier, also auch hier, das war weltweit überall in den Medien, ne? Und auch die Leute fanden die ja richtig unsympathisch. Die fanden die ja richtig scheiße irgendwann und haben so richtig schlimme Sachen gesagt, auch so von wegen, ja, sie hat das nur inszeniert, das ist so gar nicht passiert und ja, eventuell wollte sie das ja auch und bla, es war ganz schlimm. So, und es war sehr interessant, weil quasi so eine Kriminologin oder Kriminalpsychologin oder was weiß ich, hat das quasi erklärt, warum das passiert. Weil Natascha Kampusch hat auch von sich selber, die ist ja auch so, kurz nachdem sie quasi wieder da war, ist sie auch gleich vor die Kamera getreten und ist sehr selbstbewusst aufgetreten, ne, und sehr stark und hat sich halt gar nicht präsentiert wie so ein klassisches Opfer. Also wie das, wie sich Leute ein Opfer vorstellen. Ne? Und sie hat halt selber gesagt, dass sie das Ganze auch nur überlebt hat, weil sie sich diese Stärke bewahrt hat. Und sie will halt kein Opfer sein. Sie hat gesagt, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als auf die Straße zu gehen und alle sehen mich als Opfer. Und ich weiß, ich werde das in meinem Leben, wird das immer so sein, dass Leute mich so sehen werden. Und ich kann das nicht vermeiden. Und das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen inszeniere ich mich auch so. Ich bin kein Opfer. Ich war ein Opfer, sicherlich, aber ich bin immer noch hier und ich lebe und ich habe das geschafft. So, ne? Und das ist nämlich genau das Ding, wo ich denke, dass sie ist halt so ein Beispiel eigentlich total dafür, dass, und das ist nicht für jede Person so. Klar, es gibt Menschen, die sind gestorben, es sind Menschen, die sind nie wieder aufgetaucht und irgendwas, absolut. Und dann gibt's aber Menschen irgendwie wie sie, die es auf eine Art und Weise geschafft haben, zu überleben. Und natürlich wird die trotzdem psychischen Schaden haben für den Rest ihres Lebens. So. Aber sie ist überhaupt in der Lage, wieder zu leben. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, so, wo ja auch Leute waren so, oh, jetzt versucht sie das noch so voll auszuschlachten. Wo ich denke, was soll sie denn sonst machen? Sich so als jetzt in der Ausbildung. So, ne? Also sie hat halt versucht, das Beste dann aus ihrer Situation zu machen, was sie hatte. Und das war Leuten richtig unsympathisch, weil das, was sie nämlich eigentlich sehen wollen, ist eine absolut gebrochene Person, die nie wieder in der Lage ist, quasi ein erfülltes Leben zu führen. Weil das unsere Idee davon ist, wie ein Opfer sein sollte. Und sie hat das nicht getan. Und das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Gerade auch mal ein Beispiel wie dieses zu sehen. Da gibt es sehr viele andere Beispiele, auch Menschen, die KZ überlebt haben und ähnliches, ne? Die auch alle fast das Gleiche sagen. Die alle sagen so, ich musste mir diese Stärke behalten. Ich hatte diesen letzten Funken in mir und der war für mich unantastbar. Egal, was für schlimme Dinge, Folter, bla, egal, was mir passiert ist, so. Ich habe mir das behalten, weil das das Einzige war, was mich am Leben erhalten hat. So, und die eben nicht als Opfer gesehen werden wollen. Das fand ich sehr spannend auch nochmal.
Ja, es ist auch sehr wichtig, dass diese Stärke, also dass das, wie soll ich sagen, dass das existiert und dass diese Menschen, finde ich, auch wahnsinnig inspirierend, weil man auch, also der ist ja dieses Thema der Resilienz, ja, ne? Richtig. Also wo du sagst, diese Resilienz ist ja so unterschiedlich vorhanden und ich habe ja sehr viel in den Zeit Verbrechen gehört und da wurden natürlich Fälle geschildert, wo eben auch sehr viele Leute daran zerbrochen sind, ne? Weil dieses Unwiederbringbare, wenn man sein Kind verliert oder wenn man seine nächsten Angehörigen, vor allem auf oft so tragische Weise dann, wie es dort ist, ne? Das ist natürlich, also da kann man auch verstehen, dass man daran zerbricht und dann, um den Boden wieder zu kriegen, ich habe irgendeine Sendung angeguckt, ich weiß nicht mehr, was für eine das war, egal, auf jeden Fall ging es darum, dass da so ein Typ, das ist in Amerika gewesen und der macht als Künstler das, dass er quasi so Andenken-T-Shirts sprayt, ne? Also so Graffiti und dann sprayt er da quasi so Bilder von Angehörigen drauf, du kannst alles da bestellen bei denen, aber sehr viele gehen da auch hin, wenn Angehörige verstorben sind. Ja. Und weiß nicht, lassen das halt quasi als Graffiti-Porträt-Art da drauf sprühen. Krass. Mit, keine Ahnung, Gedenkspruch oder irgendwie sowas. Und da war eine Frau dort gewesen und die war da, weil, ich glaube, es war sogar ihr Sohn, bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist. Und genau, die war dann total glücklich, weil dieses T-Shirt wieder so cool, so, also cool ist ein falscher Ausdruck, aber so schön geworden ist und sie so daran erinnert und das irgendwie so eine, ja, ganz wichtig für sie war. Und die hat dann auch so einen Verein irgendwie gegründet, der sich auch ne, quasi dafür einsetzt, natürlich gegen die Gewalt auf den Straßen und so weiter und so weiter. Und die zelebrieren jedes Jahr, ich glaube, war der Geburtstag trotzdem oder so, oder von ihrem Kind, ne, um halt das Gedenken zu bewahren. Ja. Und da dachte ich, krass, ne, also ich möchte niemals mit dieser Frau tauschen, mit dieser Schmerz, ne, und du weißt doch, dass das eigentlich so total sinnloser Tod, man muss das so sagen. Es war Beginn bei dieser Straßenschießerei, das war, ne, ist jetzt die große Frage, was ist sinnvoll, was nicht sinnvoll, aber das war so, dieser Auslöser, warum der erschossen wurde, war so niedrigschwellig, so unwahrscheinlich niedrigschwellig, was ja surprisingly oft passiert, wenn Menschen Waffen besitzen und Diskussionen geraten. Ja. Ne? Aber genau, es war was ganz, ganz niedrigschwelliges. Ne? Also nicht, dass man sagen konnte, okay, krass, was Hartes verwickelt oder so, ne, sondern null nachvollziehbar und absolut vermeidbar. Und ja, und da muss ich auch recht sagen, das ist ja ein Schicksal, was so viele Menschen so jeden Tag trifft, ne? Und irgendwie, und dass man daraus dann diese Kraft schöpft und irgendwie weiterzumachen, das ist schon krass. Und genauso hätte ich es aber auch verstanden, wenn man die Kraft nicht mehr besitzt.
Ja,
ne? Also, weil das ist auch... Das kann man nur als Person richtig nachempfinden, natürlich, wenn man so eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Und ich meine, aus hedonistischen Gründen möchte ich auch gerne nicht tauschen. Und das ist dieser Schmerz, wo ich meine, wenn man den sich entziehen kann, na, und das ist ein Glück, wenn man das kann und ein großer Zufall, meiner Meinung nach. Wenn man das am Ende des Lebens hinkriegt, dass man sagt, ich musste niemals so einen schlimmen Schmerz erleiden, dass der mich an meine absolute, und wirklich die absolute Grenze zwischen der Entscheidung, kann ich mein Leben noch leben oder nicht mehr bringt.
Voll.
Ne? Das ist so wirklich, weil das ist eine kritische Geschichte. Ne? Auch Natascha Kampusch, das ist natürlich super gut, dass sie sich das bewahren konnte, aber sie ist ja trotzdem auch an diese Grenze gekommen, ne? wo es hätte auch wieder anders, noch schlimmer für sie ausgehen können.
Absolut. Aber ich denke, man muss halt auch gleichzeitig sehen, ne? Es ist halt auch, das vermeiden zu können. Also ich habe mich mit Hedonismus nicht so viel beschäftigt, so, ne? Ich weiß nur so ein bisschen was sozusagen. Ich habe aber immer so das Gefühl gehabt, irgendwie in dieser Auseinandersetzung mit der Kleinen, die ich dazu hatte, ist halt auch so ein bisschen, es ist ja nicht nur vielleicht Glück oder ähnliches irgendwie, dass man das kann, sondern es ist ja auch ein Privileg, dass man das kann. Na, weil ich sag mal so, es gibt jetzt irgendwie genug Menschen, die, keine Ahnung, brauchen wir jetzt nur mal irgendwie bei so einem Beispiel bleiben, wie du, keine Ahnung, lebst halt in einem Kriegsgebiet. So, ne? Das kann man jetzt schwer vermeiden, sag ich jetzt mal so, ne? Also, das ist halt was, dass da die Chance hoch ist, dass du Menschen verlieren wirst, dass dir Schlimmes, Grausames irgendwie passiert. Das ist halt was, da hast du ja gar keine Wahl, als irgendwie weitermachen zu müssen und irgendwie da durchzukommen und irgendwie zu überleben. Weißt du, das ist ja das Einzige, was du dann machen kannst in dem Moment, so, ne? Du hast ja gar keine andere Wahl, eigentlich.
Nee, das stimmt. Also vermeiden ist in dem Sinne, ja, ich glaube, da würde ich gerne nochmal dieses andere Beispiel, dieses Schmerz vermeiden, was vermeidbar wäre, weil du die Situation beeinflussen kannst. Mhm. Aber natürlich, gebe ich dir recht, das ist zum großen Prozentsatz kannst du das nicht beeinflussen. Aber trotzdem ist die Bilanz, wenn du dann stirbst und du hattest das Privileg, diesen Schmerz vermeiden zu können und nicht in Situationen ausgesetzt zu werden, wo sie so einen schlimmen Schmerz erleiden musstest, ist dann gut. Ne? Mhm. Also ich finde, dann sind die Leute manchmal zu gierig, was ihr Leben angeht. Mhm. Ne? Also das klingt vielleicht blöd, aber diese ganze Selbsterfüllungssache, ne? Wo ich so denke, okay, ja, vielleicht ist es auch cool, wenn du dann irgendwann sterben kannst, sagen kannst, okay, ich habe eben niemals diesen krassen Schmerz erleiden müssen. Ich habe niemals Angehörige verloren, die jünger sind, als ich selber war, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder also so, ne? Diese Geschichte, das ist irgendwie, finde ich, eine wichtige Sache. Genau, ich würde aber gerne so ein bisschen den Sack zumachen, wie man so sagt.
Den Sarg zumachen.
Den Sarg. Oh, den Sarg. Ja, also den Sack zu machen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Gedanken dazu oder vielleicht regt euch das ja auch an, mit Leuten darüber zu reden. Ich finde, das ist eine wichtige Thematik.
Ja.
Meine Mutter sagt immer, übers Sterben will keiner reden und irgendwie hat sie auch recht und über die negativen Seiten im Leben auch nicht, aber ich finde es wichtig, sich damit Gedanken zu machen, wie man damit umgehen kann oder nicht umgehen kann. Und wenn ein Glaube da hilft, dann ist das für mich auch absolut okay. Wir kommen jetzt aber zu einer Sache, die einem vielleicht auch helfen kann, umzugehen, wenn das Leben mal nicht so cool ist und sich wieder an Sachen zu erinnern, die einen vielleicht zum Lächeln bringen. Aha. Und zwar zum Tier des Monats.
Hallo, um zu sein.
Tier
des
Monats.
Ist jetzt schon wieder Tier des Monats.
Es ist Tier des Monats.
Ich dachte, es war beim letzten Mal.
Aber hatten wir nicht, also jetzt mal ganz ehrlich.
Den Hamster.
Mhm. Stimmt. Ja, und ich dachte immer zwei Tiere pro Monat. Also eigentlich wärst du jetzt wieder dran.
Ach so,
dran, ne?
Na gut, ich kann auch improvisieren, weil es gibt auf jeden Fall auch ein Tier, was ich sonst das letzte Mal genommen hätte. Aber
okay, gut. Aber vielleicht drehen wir es nochmal um, weil ich habe jetzt zu den anderen Tieren ganz viel jetzt rausgesucht.
Okay, dann mach. Hau raus.
Dann alles klar. Also ihr kriegt immer zwei Tiere im Monat. Okay. Normalerweise ist Wendy und Cutie abwechselnd, aber diesmal bin ich. Und August kriegst du zwei Tiere.
Alles klar, genau. Hau ich raus.
Du machst August komplett Wendys Favorite. Ja, weil ich das nämlich durch Zufall gesehen habe und so toll fand, dass ich dachte, okay, darüber, da kann man vielleicht Leute aufmuntern, weil mich hat das aufgemuntert.
Ja.
Und zwar, ich habe einen Lieblingscomic-Zeichner, der nennt sich Oatmeal, und der macht wahnsinnig witzige Comics, und letztens hat er einen Comic gemacht über Wombats.
Ah, okay.
Und vielleicht kennst du Wombats, die sehen aus wie sehr, sehr, sehr fette Koalas und die sind tatsächlich dreimal so schwer wie ein Koala.
Krass.
Und die werden auch im Deutschen Blumpbeutler genannt.
Oh.
Was
wow.
Super.
Offending.
Super ist. Ja. Und normalerweise chillen die in Australien und die sind sogenannte Beutelsäuger und graben super gerne Höhlen und fressen super gerne Pflanzen. Und in diesem Comic wurden wahnsinnig witzige Funfacts über Wombats zusammengestellt. Und nicht nur, dass sie dreimal so viel wiegen wie Koalas, sondern die können auch 40 km/h schnell werden. Also.
Krass.
Richtig schnell für so ein Tier.
Wie das denn? Im Rennen oder was?
Ja, im Rennen.
Wow. Crazy.
Also die sind auch richtig gefährlich. So, man soll die Wombats nicht so provozieren.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Wombats zu den einzigen Tieren, glaube ich sogar, gehören, die würfelförmig kacken.
Ah, nee, das wusste ich noch nicht. Würfelförmig?
Ja, exakt. Wombats kacken kleine Bausteine.
Geil.
Das ist wirklich so. Und so ein bisschen, die sind größer als so Legos, so klassische Legos, aber nicht ganz so lang wie Jenga-Bausteine für die Türme. Aber die ohne Mist, es sind wirklich Würfel. Der mit Rechtecke, das ist so krass. Und jetzt denkt man so, hey, warum kacken die denn rechteckig? Das hat auch einen guten Grund, weil Wombats, die machen dann was mit ihrer Kacke.
Ah.
Also die kacken nicht einfach nur so, sondern die nutzen die dann. Und zum einen ist das so, dass die ihr Revier mit ihrem Kot abgrenzen, mit ihren Kotbausteinen.
Mhm.
Und dann bauen die so kleine Türme.
Eine kleine Mauer?
Ja, die bauen wirklich Türme damit. Also,
geil.
So großartig. Und zum anderen, weil die quasi mit der Kacke dann andere Leute anziehen. Also das wirkt quasi attraktiv auf potenzielle Partner. Und
krass.
Ich liebe diesen Fakt.
Crazy shit.
Genau, auf jeden Fall Wombats kacken viereckig. Und diese viereckige Kacken wird jetzt ja auch klar, warum das notwendig ist, weil die könnten keine Türmchen bauen. Und auch sie könnten es nirgendwie, also, sag ich mal, gerade auf unebenen Gelände, wie auf Steinen oder so, oder auf Felsvorsprüngen, wäre das sehr schwierig, diese Kacktürme zu machen, wenn das rund wäre.
True.
Und ich liebe den Gedanken, wie sich das im Rahmen der Evolution rausgebildet hat.
Das war Gott, so einfach.
Das war Gott. Gott so, ey, wäre das nicht übelst witzig, wenn wir ein einziges Tier hätten, was würfelmäßig kackt?
Damit es Türme bauen kann?
Damit es Türme bauen kann. Das ist so gut. Ja, auf jeden Fall fand ich das großartig.
Mhm.
Genau. Also, und aber nicht nur das. Also nicht nur das, dass Wombats quasi mit dem Kot ganz viel abgefahrene Sachen machen, sondern die Wombats haben auch noch andere super Skills. Und zwar der Po von den Wombats.
Es dreht sich sehr viel um das Hinterteil, I see.
Auf jeden Fall. Es ist totaler Power-Arsch, durch und durch. Weil der besteht nämlich aus so Knochenplatten, ne? Dann hat er eine ganz, ganz dicke Fettschicht und dann natürlich das Fell. Und dieser Po hat kaum Nervenenden. Also der ist quasi super strongest Shield.
Wow.
Mega. Der ist hier Captain America-like. Und genau, wenn die quasi angegriffen werden mit ihrem Po, dann gehen die mit dem Kopf zuerst meistens in diese Höhlen, ne, oder höhlenartigen Gänge, die so gegraben haben.
Mhm.
Ne? Du musst dir so vorstellen, da sind die mit dem Kopf drin und ihr Po guckt aber noch raus. Ne? So, ihr Power-Po, ne, der halt gegen Attacken, wie gesagt, super, super mega gut ist, so, weil er alles so ab kann. Und wenn dann aber zum Beispiel der Angreifer seinen Kopf dann mit reinsteckt, also die Wombats lassen immer zwischen sich und der Höhlendecke, ne, zu diesen schrägen Gang, diesen Schacht, einen Schacht müsste man ja her, würde ich sagen. Mhm. Da sind immer noch ein bisschen Platz, ne? Sie liegen da drin, dann ist ja der Boden, also, ne? Dann der Wombat und dann kommt quasi die Decke so ein bisschen. Dann sind die Angreifer so, oh krass, ich gehe jetzt da rein und fresse diesen Wombat. Mhm. Und dann sind die Wombat so, hahaha, jetzt mache ich meine Power-Po-Waffe. Und die quetschen literally denjenigen dann ein mit ihrem Po.
Ich glaube, die werden also richtig gut im Derby.
Ja, also die machen richtig krass, also die schlagen dann quasi nach oben.
Wow.
So mit ganz viel Kraft. Und dann können die halt, sag ich mal, im krassesten Fall, wenn der Angreifer sich nicht zurückzieht, auch den Kopf von denen zermalmen damit.
Krass. Und die twerken das, quasi.
Ja, genau. Die twerken und killen dann mit ihre Enemies. Und deswegen ist Wombat dieses Fall nochmal von mir Tier des Monats im Monat Juli. Weil die echt krass sind. Mann, Wombats sind krass.
Hammer, ey, wirklich. Okay, Wombats sind ziemlich cool.
Love Wombats. Wahnsinnig unterschätzt. Ich habe noch nie waren Wombats so in meinem Kopf. Ich meine, die kacken Würfel. Okay, gut, damit lassen wir euch allein. Ich, wieder super für Partys. Hey, kennst du schon Wombats? Ist mega gut.
Gut, auf jeden Fall.
Für eine Konversation.
Und das Ding ist, ich weiß jetzt schon, wie unsere Instagram-Werbung für diesen Podcast aussehen wird. Weil es gibt doch diese wunderbare Indie-Rockband irgendwie, die The Wombats heißt.
Ja, und jetzt wissen wir auch, warum.
Mm-hmm, you see, weil die Power-Ärsche haben.
Genau, Mann. Power-Ass auf dem Arm. Okay, weil wir so viel rumphilosophieren haben, wir kleinen Aristotelesse und Arus...
Aris.
Wir sind keine Aristokraten, das war doch. Wie hieß denn der? Sokrates?
Sokrates.
Aristoteles?
Aristoteles, genau, ist der andere.
Genau. Genau, ist der andere. Und es gab keinen Aristoteles, ne? Den gab's nie.
Na, Aristoteles? Okay, keine Ahnung, jetzt bin ich verwirrt.
Ich bin auch verwirrt, weil ich glaube, ich habe aus den beiden eine Person gemacht, die verschmolzen miteinander in meinem Kopf. Ist egal, Erinnern ist nur ein Konstruktionsprozess und manchmal geht dabei eben was schief. Mhm. Wir kommen deshalb jetzt auch gleich wieder weiter zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar, was uns so abgefuckt hat.
Sind so Welt, lass mich nur. Okay. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
Mhm.
Und hast du was auf deiner Liste? Möchtest du anfangen?
Fang du heute mal an.
Okay, ich habe wie immer was, was nicht ganz so schlimm ist, was trotzdem bei mir ein krass erzeugt hat. Oder ein bisschen what the fuck. Und zwar habe ich ja schon mal hier in diesem Podcast das Buch von Sibylle Berg, Grim Brainfuck, angepriesen. Und es gab ja so die Phase, wo man so ganz viele Leute unterstützt hat, indem man so Merchandise gekauft hat während Corona. Und da habe ich das Buch von Sibylle Berg, Widmung gekauft und ein Fan-T-Shirt dazu. Wo eben Brainfuck vorne draufsteht und hinten waren Symbole. Und ich hatte das letztens an und dann sagt mein Lebensabschnittsgefährte zu mir, was, warum hast du da eine Programmiersprache drauf? Mhm. Ich so, was? Hä? Wieso? Naja, da hinten ist doch ein Code. Ein Programmiercode, so. Ich so, aha.
Geil.
Super, dass ich mich damit so auseinandergesetzt habe. Mir war das schon, also in dem Buch ist das immer wieder Abschnitte, die diese Symbole beinhalten. Ich dachte, krass, Sibylle Berg hat sich ja übelst abgefahrene Sachen ausgedacht. Und da geht es auch ganz viel natürlich um Computer und künstliche Intelligenz, aber ich habe das gar nicht so hinterfragt und dachte, das wäre so ihre Kreation. Aber nein, Brainfuck ist tatsächlich der Name einer sogenannten esoterischen Programmiersprache.
Aha.
Das existiert tatsächlich und esoterische Programmiersprachen gibt es nämlich einige davon und es hat nichts mit der Esoterik zu tun, wie wir sie jetzt im klassischen Sinne kennen oder vielleicht was es da im Kopf schießt, sondern im Prinzip bedeutet ja Esoterik abwegige Pseudowissenschaften und diese esoterischen Programmiersprachen werden deswegen als esoterisch bezeichnet, weil die sozusagen super kompliziert sind und eigentlich total nutzlos sind.
Mhm.
Ne? Und die werden aber meistens entweder aus Spaß gemacht oder weil man quasi versuchen möchte, nochmal eine neue Sprache zu erfinden oder so. Ne? Also das hat verschiedene Aspekte, warum jemand diese esoterische Programmiersprachen macht. Und von dieser Brainfuck-Sache, die hat ein Schweizer gegründet, der Aminet auch gegründet hat. Das ist quasi so eine Software-Archiv für diese Amiga-Computer-Betriebssysteme. Mhm. Und genau, der hat damals sich Brainfuck ausgedacht. Und wie gesagt, die ist halt so, dass sie nicht genutzt wird, aber gerne für den Anfang des Programmierens, habe ich mir sagen lassen. Genau, also die ist quasi nicht wirklich useful, um dann wirklich mal viel zu programmieren damit, aber um das zu verstehen, da gibt es dieses berühmte Hello World und das programmiert man, glaube ich, mit dieser Brainfuck-Programmiersprache. Mhm. Genau, und das fand ich abgefahren, weil, wie gesagt, da habe ich mich null damit auseinandergesetzt. Und als letzter Funfact noch dazu, habe ich ja schon gesagt, es gibt auch andere Programmiersprachen und zum Beispiel gibt es die Shakespeare Programming Language und der Code sieht aus, das Programmiercode sieht aus wie ein Stück von Shakespeare. Und dann gibt es auch noch das sogenannte PEET-Programmiercode, also P-I-E-T wird das geschrieben. Und das sieht immer aus wie abstrakte Bilder. Das habe ich mir vorhin auch angeguckt. Also das ist ganz irre. Das sieht dann aus wie Kunst, aber es ist ein Programmiercode, der quasi dann auch wieder versteckte Wörter in sich hat. Also im Prinzip sind ja Programmiersprache, sind ja auch noch Befehle, die dann eingetippert werden. Und ja, das wollte ich noch mal erzählen. Das war mein What the fuck Moment.
Okay, alles klar. Dann komme ich zu meinem What the fuck Moment. Mein What the fuck Moment spannt auch ein bisschen den Bogen zu unserer Musikkategorie. Und das ist nämlich total witzig. Ich bin ja momentan sehr so auf der Suche, sind wir wieder dabei, auf der Suche nach Musik. Nach Bands, die halt in erster Linie nicht einfach komplett weiß sind. Das heißt irgendwie Bands, die irgendwie schwarze Mitglieder haben und Menschen of Color. Und dann recherchiere ich so und dann bin ich auf eine Band gestoßen, wo ich dachte, Hammer. Also mal davon abgesehen, dass diese Band mir nicht komplett neu war. Ich habe von denen schon mal gehört, habe irgendwie auch schon mal Songs von denen früher gehört. Aber was quasi jetzt das Ding ist, ist, die haben jetzt einen Record-Deal gesigned bei Epitaph Records. Epitaph Records ist ein relativ großes, also großes Indie-Label. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile sogar so angebunden sind an ein Major-Label, weiß nicht genau. Das wurde gegründet unter anderem von dem einen Typ von Bad Religion, gibt es schon relativ lange, dieses Label. Und da waren auch in der Vergangenheit schon, also ich kenne Epitaph Records schon sehr lange. Ich glaube sogar das erste My Chemical Romance Album war auf Epitaph Records. Also eine Menge Sachen waren auf Epitaph Records. Auf jeden Fall haben die da jetzt gesigned und haben, ich glaube vorletzte Woche oder so, haben die quasi ihre erste Single auf Epitaph Records rausgebracht. Und diese Single ist einfach mal der Hammer. Erstmal, die Band heißt The Muslims und dieser Name ist tatsächlich, es ist nicht einfach nur Spaß, sondern die sind tatsächlich Muslime. So wie ich das gelesen habe, scheint das tatsächlich so zu sein. Die haben sich nicht einfach nur so aus Spaß den Namen gegeben. Ist eine Punkrock-Band, die fast ausschließlich nur aus schwarzen Personen besteht. Und die haben einen Song rausgebracht, der nennt sich Fuck These Fucking Fascists. Was ich finde, was ein super Name ist. Und ich höre diesen Song die ganze Zeit rauf und runter, der ist mega cool. Ich zitiere ganz kurz den Refrain. Fuck these fucking fascists, fuck their family and friends. If you defend the fucking fascists, you can fuck off till you're dead. Hammer. Hammer Song auf jeden Fall. Video mega. Jetzt haben die dieses Video rausgebracht. Und ich habe das halt so gesehen bei Instagram und war so, oh nice, geil, neue Muslim-Single, cool. Und ich gehe auf den YouTube-Link, gucke mir dieses Musikvideo an. Aber die eigentliche Sensation ist nicht dieses Musikvideo, sondern die Kommentare. Natürlich. Was ist spannend auf YouTube? Kommentare. Und das war der Hammer, weil du musst dir wirklich vorstellen, dieses Video hat mehr Dislikes als Likes hat. Obwohl das Video der Hammer ist, der Song der Hammer ist und alles. Aber es ist scheinbar immer noch so einfach, Menschen, also im speziellen weißen Punkrock-Fans, auf den fucking Schlips zu treten, indem du eine schwarze Punkrock-Band bist, wie The Muslims heißt und einen Song rausbringen, der Fuck These Fucking Fascists heißt. Und nicht nur das, sondern sie haben echt alles abgeräumt. Das Cover, na, für den Song ist quasi eine, wie sagt man, eine Cartoon-Version, in der man sieht, wie eine Faust Johnny Rotten von The Sex Pistols in die Fresse haut. Und Leute sind so heftig offended und es war so Hammer, wirklich die Kommentare, wo du denkst, so Leute, die auch so Sachen geschrieben haben wie, ja, ich finde irgendwie, dass Punkrock sollte nicht so politisch sein und du denkst so, wait, Punkrock war schon immer politisch, I mean, that's the thing. Right? Okay, alles klar. Und Leute sind so fucking offended. Und dann wirklich die, also waren auch viele coole Kommentare. Und zum Beispiel eine Person hat irgendwie so geschrieben, so, ja, Also ich sag jetzt mal so, ich dachte so, dass wir, wenn wir uns auf eine Sache im Punkrock einigen können, ist es, dass Faschisten scheiße sind. Aber scheinbar können wir uns nicht mal mehr darauf einigen. Alles klar, das ist, was Punkrock geworden ist im Jahr 2021. Und ich war so, ja, das fasst es ungefähr zusammen. So, und es war der Hammer. Wirklich, ich habe so viel Zeit in dieser Kommentarspalte verbracht, so mir das nur durchzulesen und dachte so, wow, ihr meint es wirklich ernst. So, ihr seid echt lustig, weil ich kann das nicht mal ernst nehmen, weil es so albern ist. Und die kriegen auch die ganze Zeit jetzt, posten The Muslims die ganze Zeit irgendwie Kritiken auf ihrem Instagram-Account. Und das ist natürlich für die mega Werbung, ne? Also alle haten halt mega. Und auf einmal geht's mega rum. Und ich bin einfach nur so, wow, ihr habt wirklich, also marketingmäßig habt ihr alles hart richtig gemacht. Weil auch, ne, auch Scheiß-Werbung ist immer noch Werbung. Ja? Also Leute reden über dich, hast du alles richtig gemacht. Und die haben es richtig durchgezogen. Und die sind der Hammer. So, und ich liebe diese Band so sehr. Und jetzt einfach durch diesen Song, dieses Video und alles, liebe ich die nochmal 3000 Mal mehr. Und das war so mein, also es war ein witziger What the fuck Moment, weil ich war schon echt an Stellen, dachte ich mir so, ich hätte, also ich weiß schon, dass Leute sich schnell offended fühlen. Aber ich dachte echt nicht, ne, ist eine US-Band. Okay, in den USA ist irgendwie gerade noch mal irgendwie Muslime vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Aber dass sich Leute so einfach offenden lassen und halt auch so alte Punkrock-Menschen so krass offenden lassen durch eine junge schwarze Band, die The Muslims heißt, und die ein Cover haben, wo jemand Johnny Rotten in the face puncht. I don't know. So, also da war ich dann doch schon so ein bisschen so, ja, ich glaube, Punkrock ist doch tot. Ist mir gerade aufgefallen. Hammer auf jeden Fall, Hammer.
Ich habe auch gerade, also ich checke auch gerade, Instagram habe ich schon gerade ausgecheckt, jetzt bin ich gerade bei YouTube. Jetzt kommt diese scheiß YouTube-Werbung, ich wollte mich nur die Kommentare angucken. Ich hasse dich, YouTube, ich hasse dich. Ich habe letztens auch die beschissensten Werbung wieder gekriegt. Zum einen von slawischen Frauen, also wirklich slawische Frauen, die quasi da, ne, so eine scheiß Partnervermittlung da, wo die wirklich literally schreiben, ja, slawische Frauen lieben europäische Männer, slawische Frauen passen total zu europäischen Männern. Oh, aber wirklich, also ganz schlimm, ne, also wo man so denkt, oh Gott, und dann seid ihr wieder bei Traumfrau gesucht, müsst ihr wieder irgendwo landen, also ganz weird. Und dann noch eine andere Werbung für ein Rasierset für Männer, damit man sich die Hoden rasieren kann. Also was... Geil. Also das richtig so beworben wird, Halle, wir haben hier eine Kosmetiktasche, Boxershorts und mehrere Rasierer. Und mit diesem Rasierer, wow, übelst gut, zeige ich dir meine Hand, da verletzt du deinen Hoden nicht. Weil du bist ja vielleicht vergammelt während Corona und hast dich nicht rasiert. Wirklich, literally. Das ist quasi... Der Sinn, der Kernaussage dieser Werbung gewesen. Die war okay gemacht, versucht witzig zu sein, aber wo ich denke, ich bin meine Achselhaare vielleicht nicht, rasiere ich manchmal, aber meine Beinhaare vor allem, meine Beinhaare, die will ich behalten. Und wenn irgendjemand anders seine Hodenhaare behalten möchte, dann go for it. Man.
Naja, more power to
egal,
you.
Auf jeden Entschuldigung. Hodenhaar. Egal, und jetzt kriege ich hier scheiß Swappy-Werbung und ich will aber die Kommentare angucken. Na egal, auf jeden Fall haben die sehr coolen Instagram-Auftritt. Ich habe mir das Cover jetzt gerade angeguckt schon.
Geil, von, oder?
Okay, cool. Es ist geil, ja. Und es ist auch, also Punk ist tot. Denke ich, wie das berühmte, was Nietzsche gewesen hat, gesagt, Gott ist tot. Und ihr habt ihn getötet, ja, kann man wahrscheinlich vom Punk sagen. Punk ist tot und ihr habt ihn getötet. So, wenn das ist traurig, also irgendwie auch, wo man so denkt, ihr Pisser, habt ihr nicht verstanden? Punk hat schon immer von Provokation auch gelebt. Also und wenn jemand provozieren darf, dann ist es auch diese Musikrichtung. Richtig. Und bin ich der Meinung. Und wenn man sich dann selber, wenn man sagt, nee, oh Gott, hier unseren Gott, Johnny Rotten,
das
lächerlich,
ist total lächerlich.
Was anderes
Ding ist einfach, dass Johnny Rotten ist halt auch ein Arsch. Excuse me. So, weißt du? Also, okay, ja. Sorry. Der Typ ist halt, also ich meine, hat sich da irgendjemand ein Interview mit dem angeguckt? Der ist voll der Penner. Der ist ein richtiger Arsch einfach. Weißt du? Und ja, der hat auch echt eine Menge rassistischen Bullshit gelabert in seinem Leben. Also ich meine, ich glaube, The Muslims können ruhig gerne ein Cover haben irgendwie, wo ihm in den Face gepuncht wird. So. Weil wenn es jemand verdient hat, dann auf jeden Fall er, Mann. Also wirklich, Leute tun so. Weißt du, das wäre irgendwie, keine Ahnung, diese ganze Obsession mit den Sex Pistols, weil ich manchmal so ein bisschen so, ich denke mir so, ja, okay, klar, Punkrock-History und Bullshit und so. Aber ganz ehrlich, so, ich finde, es war schon immer so, auch im Punkrock, so, dass man halt, ne, wer ist irgendwie, ne, no gods, no nations, no borders, bla bla bla. Ganz ehrlich, wo ich so denke, wenn du anfängst, irgendwie auch im Punkrock irgendwie wieder Leute auf so ein Podest zu stellen, dann hast du nicht verstanden, wie Punkrock funktioniert.
Ja, das ist so. Ja, das stimmt. Aber da brauchen wir ja schon weit zu reden. Auch Leute, die gerne Punkrock hören, stellen sich gerne manchmal gerne auf Podeste. Es ist einfach so. Und das hat manchmal, wenn ich auf Punkrock-Konzerten war, habe ich mich unwohler gefühlt, als wie wenn ich, wie drücke ich das jetzt aus? Keine Ahnung. Zu einer Misswahl gehen würde? Weiß ich nicht. Also, ne, sowas total Konträres. Also, das ist genauso Schau- und Spießroutenlauf, wie, weiß ich nicht, wenn du auf dem Bungalow-Campingplatz irgendwo bist. Also, nicht von allen, aber da gibt's auch viele dabei, wo du so denkst, okay, da kannst du auch eine Schablone drauflegen und da dieser gelebte Individualismus, der letztendlich noch härtere Grenzen setzt, als jedes Victoria's Secrets Model hat. Sorry. Also kann ich mich auch schon lange nicht mehr mit identifizieren. Und letztendlich, Sachen sterben, wenn sie sich auch nicht neu erfinden. Genau. Das ist so eine ganz, ganz große Sache. Und manchmal muss man ja auch seine eigenen Götter töten, um weiter bestehen zu bleiben. Das ist einfach so. Dazu. Und Dinge wieder hinterfragen. Mhm. Genau, es gehört dazu. Und wenn es in sowas wie Musik, wo ja das Kreativität und Entwicklung und Reagieren auf gesellschaftliche Umstände, wenn das da nicht mehr gemacht werden kann oder Leute aufregt, die vor allem selber sich als Punkrocker oder Rockerinnen bezeichnen, dann ist das wirklich traurig. Okay, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und ich denke, ich spanne den Bogen jetzt mal noch weiter, um in der wahnsinnigen Metaphorik zu bleiben. Vielleicht hast du dir ja auch auf deine Liste gesetzt.
Cuties und Wendys Musikempfehlung.
Ja, die Idioten ist schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
Ja, hab ich, auf jeden Fall. Deswegen, Platz 1 auf jeden Fall bei den Musikempfehlungen ist definitiv Fuck These Fucking Fascists von The Muslims. So, Hammer Song auf jeden Fall, ist am Start. Und genau, und dann habe ich ich würde jetzt einfach mal so, weil wir hier schon The Muslims Appreciation Podcast irgendwie heute sind, nehmen wir doch gleich noch den ersten Song, den ich von The Muslims überhaupt zuerst gehört habe. Der heißt Punch a Nazi. Auch sehr passend, wie ich finde. Nehmen wir doch gleich zweimal The Muslims, die haben es verdient.
Die haben ja auch hier ein sehr krasses Cover, Gentry Fried Chicken.
Ja.
Das ist auch sehr witzig. Ist auf der Liste. Meine heutigen zwei Songs sind zum einen eine Künstlerin, die ich eigentlich schon mal gehört habe. Ich habe von der schon Sachen auf der Playlist und vielleicht hast du ja auch schon mal was drauf gefühlt. Also irgendwo hinzugeballert, aber ich vergesse ja die zwischendurch immer wieder solche Sachen. Ich kann mir ja sehr schlecht Namen merken, wenn ich das dann wieder höre, dann komme ich wieder drauf, wenn ich das dann irgendwo lese. Und zwar von Aurora. Aurora, so jetzt ist richtig. Genau, ne? Die kennst du ja auch so. Die Künstlerin, genau, richtig. Mhm. Die hat einen neuen Song rausgebracht, A Cure for Me. Und ihr bin ich nicht zufällig auf TikTok gefolgt, aber einfach nur, weil ich ihre Videos ganz cool fand. Und dann habe ich realisiert heute, als sie das Video quasi geteilt hat, also über Instagram auf TikTok, wie ihr wisst, ich gucke das alle ja wieder bei Instagram an. Dann habe ich aber realisiert, dass ich draufgesetzt habe, Moment mal, das ist doch die Künstlerin, also nur, egal. Mein Gehirn, wir erinnern, ist ein Konstruktionsprozess, meiner ist manchmal ein bisschen langsamer. Und als zweiter Song von Marina, die eigentlich von Marina and the Diamonds ja ist.
Ja, dachte ich gerade, ne? Ja.
Genau, richtig. Aber die ist jetzt quasi wieder mehr solo unterwegs. Also ganz solo ja nicht, weil sie hat natürlich auch Musikschaffende um sich herum, aber trotzdem als Solonamen quasi jetzt wieder ihre Sachen vertreibt. Und die hat ein neues Album rausgebracht, was richtig, richtig gut ist. Und da haue ich den Song Man's World drauf. Und der ist wahnsinnig guter Pop, meiner Meinung nach. Und trifft diesen Kern der Zeit absolut, weil er in Frage stellt. Also erstmal sagt sie, ich will eigentlich gar nicht in dieser Männerwelt mehr leben und ich werde nur bestraft dafür, weil ich eine Frau bin. Und das finde ich gut und auch wichtig, dass Pop, manchmal belächeln Leute so Popmusik. Das mag ich zum Beispiel nicht, weil ich immer denke, es gibt guten Pop und es gibt auch sehr kritischen Pop. Ja. Genau wie es in allen Musikrichtungen das gibt. Und nur weil jemand ein bisschen dancy Musik macht und ich liebe Pop, bin ich ganz ehrlich.
Voll.
Soll man das nicht so belächeln? Und das ist für mich eine tolle Künstlerin auf jeden Fall. Und ja, das sind meine beiden Songs.
Supi, nicey.
So, damit sind wir schon wieder am Ende eures Lieblingspodcasts angekommen. Dönerbox auf Dev. Und für alle unsere Fans, ihr wisst jetzt, was kommt. Und zwar der Poesiespruch auf Dev.
Ja.
Und da ich die heilige Bibel der Poesiealbumsprüche vor mir habe.
Voll guter Bogen, ey. Props. Props.
Oder? Oh. Ich gehöre bezahlt für diese Tätigkeit.
Ja.
Dann hauen wir wieder eine Seite raus.
Okay, wir nehmen mal Seite 155.
Okay, 155. So, 1, 2 oder 3?
2.
Oder? Ich glaube, der passt heute auch gut. Okay. Also erstmal ist Autor oder Autorin unbekannt. Es steht nur Spruch darunter.
Super.
Kind meines Kindes bist du. Eine Gabe von Gott, unserem Herrn. Herz meines Herzens bist du. Drum habe ich von Herzen dich gern. Meine Bitte an Gott für dich. Stets strahlehell deines Lebens Stern.
Mensch, oh, das hat aber wirklich richtig gut gepasst. So, oder? Ja.
Da war Gott auf jeden Fall nochmal da.
Voll am Start, ey.
Am Anfang und am Ende. So, mit diesem göttlichen, unbekannten Spruch, vielleicht war es auch Gott selber, der den da reingeschrieben hat.
Und mit Sicherheit.
Als Spruch. Na, wie nennt man das, wenn Leute nicht unter ihren eigenen Namen schreiben?
Anonymous?
Ja, ja, genau. Wenn Leute nicht unter ihren eigenen Namen hacken. Anonymous. Nein, als Pseudonym. Gott hat Pseudonyme. Mhm. Also von dem Spruch und damit adieu. Einfach. Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis in 2 Wochen.